Hallo Welt. Heute ist bei VDive, dem Podcast-Podcast mit Tiefgang, einiges anders. Vermutlich sind einige schon enttäuscht, dass sie nicht die freundliche Stimme von Jürgen hören. Aber keine Angst, Jürgen bekommt auch heute seine Sprechzeit. Aber nicht wie gewohnt als Fragesteller. Heute darf er meine Fragen zum Thema, wie komme ich zu meinem ersten Podcast, beantworten. Ihr könnt gespannt sein, welche Geheimnisse ich dem Head of Content bei Podigy und professionellen Podcaster Jürgen entlocken kann. Ich bin übrigens Marcel, Softwareentwickler bei Podigy. Ob es wirklich gut war, das VDive Zepter ausgerechnet einem Entwickler zu übergeben, das hört ihr jetzt. Hallo Jürgen.
Hallo Marcel. Das ist ja eine wahnsinnig nette Einführung. Du hast mich wahnsinnig nett vorgestellt. Ich bin sehr glücklich.
Das ist schön. Dann kann ich ja direkt mit meiner ersten Frage beginnen, wenn du schon glücklich bist.
Ja, ich bin mal sehr gespannt. Das ist für mich eine ungewohnte Situation. Normalerweise bin ich auch in anderen Podcasts bin ich immer der Fragesteller. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie das ist, wenn man ausgequetscht wird.
Siehst du, und ich muss sonst immer Fragen beantworten. Und heute soll ich Fragen stellen. Meine erste Frage. Wie kommt man zum Podcasten? Warum machen Menschen Podcasts? Und warum machst du Podcasts?
Also ich glaube tatsächlich, dass das oft eine sehr intrinsische Motivation ist. Ne? Das ist so, warum schreiben Menschen Blogs? Warum führen Menschen aktive Social-Media-Accounts? Warum sind sie auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook aktiv und erzählen da was über sich? Ich glaube, das ist so ein sehr, sehr menschliches Verlangen, in die Welt hinauszusenden. Ich glaube, da muss man die meisten Menschen gar nicht groß zu zwingen. Viele sind am Anfang ein bisschen vielleicht nervös oder vielleicht auch eingeschüchtert, aber ich glaube, wenn man den Leuten die Möglichkeit gibt und die richtigen Fragen und das richtige Thema, dann hat jeder Lust, irgendwie drüber zu reden. So, ich glaube, das ist mal so das eine. Und bei mir war es tatsächlich auch so, gepaart mit so einem technischen Reiz. Also ich habe auch immer Spaß dran, mir irgendwie was Neues drauf zu schaffen und irgendwie was zu lernen. Und gerade wenn es um Computer und Software und Hardware geht, habe ich auch immer Bock zu experimentieren und rauszufinden, wie man was besonders gut oder besonders, wie man was lösen kann. Und das hat mich beim Podcasten schon jahrelang fasziniert. Schon Jahre, bevor ich angefangen habe, wirklich selber Podcasts aufzunehmen, habe ich mich in Podcasts, die übers Podcasten gehen, habe ich mich mit der Technik auseinandergesetzt, mit der Software, mit der Veröffentlichung, mit diesen ganzen Prozessen. Und ich hatte eigentlich, als ich beschlossen habe, so jetzt geht's los, schon ein sehr, sehr klares Bild davon, was ich eigentlich alles brauche, so auf der technischen Seite, um dann mich auf den Inhalt konzentrieren zu können. Also das waren so die zwei Dinge, die bei mir zumindest vorausgingen.
Also das passt perfekt auch zu meinem Weltbild, weil ich würde die Menschen auch in zwei Gruppen unterteilen. Die eine, die hat so eine Idee, über die sie gerne podcasten würde, und die andere, die hat einfach ein großes Interesse an der Technik, die dahinter steckt. Also was gehört alles dazu? Ich glaube, es gibt sogar einige, die haben eventuell den Auftrag bekommen, einen Podcast zu machen, zum Beispiel für das Unternehmen, für die sie arbeiten, für das sie arbeiten. Wenn ich jetzt zur letzteren Gruppe gehöre, also mich interessiert die Technik, ich möchte unbedingt der Welt da draußen irgendwas sagen, ich weiß aber nicht was. Hast du denn irgendwelche Tipps, wie man zu so einer Idee für einen Podcast kommt? Also woher hattest du denn deine Ideen für deine Podcasts?
Tatsächlich glaube ich gerade in den, das ist schon gut, dass du das so in Gruppen teilst, weil das sehe ich eigentlich auch. Ich glaube so, die Leute, die aus privatem oder so einem Hobbyinteresse oder vielleicht auch Selbstständige, die ihr Angebot als Selbstständige mit einem Podcast begleiten, die haben dieses Problem nicht, die stellen sich diese Frage nicht. Die haben in der Regel irgendwo eine Idee und dann fehlt ihnen vielleicht der Zugang zur Technik oder es fehlt ihnen noch eine zweite Person, weil sie es nicht alleine machen wollen. Also denen fehlt es in der Regel, glaube ich, so zumindest meine Beobachtung, denen fehlt es nicht an der Idee. Aber es kann natürlich sein, dass du in einem Unternehmen irgendwo in der Kommunikationsabteilung landest und irgendjemand sagt so, wir machen jetzt einen Podcast, und dann stehst du erstmal da. Und das ist auch ein Problem, das haben die auch ich habe das in meiner Vergangenheit im Unternehmen zum Beispiel ähnlich gesehen, als es um Social Media ging. Da hieß es auch so, wir brauchen jetzt einen Facebook-Kanal, wir brauchen jetzt einen Blog, wir brauchen jetzt Twitter, wir brauchen jetzt YouTube. Und dann standen wir da und haben überlegt so, und was machen wir jetzt mit diesen Kanälen, die wir alle angelegt haben, wie befüllen wir die jetzt mit Content? Und so geht es, glaube ich, einigen im Unternehmen bei Podcasten auch. Und da hilft es, sich einfach mal hinzusetzen und zu überlegen, welche Geschichten denn so durchs Unternehmen geistern, so welche Geschichten die Produkte vor allem erzählen. Und da kann man sich gut auch Unterstützung von Kollegen holen, kann man sich mal zu zweit, zu dritt einfach mal eine Stunde hinsetzen und mal aufschreiben, was man denn so erlebt in seinem Alltag, worüber man mit den Kollegen spricht, was irgendwie besonders toll an den Produkten ist, schöne Geschichten von Kunden vielleicht, die mit den Produkten zusammenhängen. Und ich glaube, wenn man mal so die erste Hürde genommen hat, so den ersten, ach, ich weiß gar nicht, worüber ich reden soll, und wirklich mal anfängt, drüber nachzudenken, dann kommen die Themen wie von alleine.
Du meinst also, man kann den Flurfunk verpodcasten?
Ob man es dann 1:1 so verpodcasten kann und sollte, das ist vielleicht nochmal eine andere Idee. Aber so in dieser ersten, man sagt ja immer beim Brainstorming, ja, es gibt keine falschen Antworten. So, ne? In der ersten Phase würde ich einfach mal alles aufschreiben. So, wenn man ein gut strukturierter Denker ist oder vielleicht auch schon so Workshop-Erfahrung hat, kann man das gleich so in so Mindmaps vielleicht ein bisschen thematisch clustern und kann sagen, okay, Themenbereich 1, Themenbereich 2, Themenbereich 3. Man kann aber auch einfach erstmal alles irgendwo hinschreiben, auf Post-its, auf eine Tafel, auf Papier, digital, und kann dann später das mit dem Sortieren machen. Und vielleicht in einigen Fällen, glaube ich, ist schon dieses einfach mal über Themen sprechen und Themen clustern, danach wahrscheinlich auch schon klar, wie genau die Ausrichtung von so einem Unternehmenspodcast sein kann. Also bei vielen, glaube ich, ergibt sich das dann relativ automatisch.
Wenn wir jetzt die Idee haben, also du hast ja schon von Aufschreiben gesprochen, sollte man ein richtiges Konzept schreiben für einen Podcast? Und was sollte da drin stehen?
Also man sollte zumindest eins haben. man muss es jetzt nicht zwangsläufig aufschreiben. Das hilft natürlich, gerade wenn man es in vielen Fällen, gerade im Unternehmenskontext, muss man es wahrscheinlich auch abklären mit Vorgesetzten, mit Kollegen, mit Kolleginnen, mit Teamleiterinnen, mit irgendwem.
Mit dem Head of Content.
Zum Beispiel mit dem Head of Content, ja. Aber auch ich muss es mit dem CEO abklären, ja, was wir hier machen wollen. Und gerade, also beim Thema war es bei uns relativ naheliegend, ja. Was bieten wir an Dienstleistungen? Wir bieten Podcast-Hosting, Podcast-Analytics, so alles rund um das Thema Podcasten. Also machen wir auch einen Podcast zu diesem Thema. Das war für uns jetzt thematisch sehr, sehr einfach, ja. Aber trotzdem muss man sich überlegen, wie zieht man es denn organisatorisch auf, ja. Wer hat das Heft in der Hand, ja. Wer ist dafür verantwortlich? Wer führt die Gespräche, die man aufzeichnen möchte? Woher kommen die Gäste? So, wie sind die Gesprächssituationen? Sowas muss man sich schon mal überlegen, ja, weil gerade wenn dann auch andere Leute involviert sind, muss man die natürlich entsprechend abholen, vorwarnen, sagen, hey, wir planen hier das und das. Es kann sein, dass wir dich in den nächsten Monaten 3-4 Mal zu Thema XY vor ein Mikro zerren wollen. Hast du da prinzipiell Lust drauf? So, das ist mal das Mindeste, was man machen sollte. Und je mehr konzeptionelle Vorarbeit man leistet und je klarer man vorher sich überlegt, wie das Ganze laufen soll, desto einfacher hat man es im späteren Prozess. So, also wenn klar ist, wir reden jetzt ausschließlich über, mal jetzt aus der Luft gegriffen, ausschließlich über die RSS-Feeds. Ja, wir reden jetzt gar nicht über die ganze Welt der Podcasts, sondern nur über RSS-Feeds. So, dann ist klar, wo das Thema liegt, und dann ist klar, wer vielleicht potenziell als Gesprächspartner in Frage kommt, weil nicht jeder, gerade jetzt bei den Entwicklern zum Beispiel, teilt sich das bei uns ja auf. Ne? Der eine arbeitet mehr mit Statistiken, der andere arbeitet mehr mit dem CDN, der andere mehr mit der Webseite und einer vielleicht dann mehr mit der Technik, die den Feed am Ende zusammenbaut. So, sowas ergibt sich dann oft schon aus dem Konzept, ja, dass man dann Gesprächspartner oder Themen eigentlich schon direkt daraus ableiten kann. Und je klarer das ist, desto einfacher wird alles, was danach folgt. Also die Konzeptphase sollte man auf jeden Fall nicht überspringen.
Ist es denn besser, ein eher weit gefächertes Thema zu haben, oder soll es so wie in deinem Beispiel schon sehr präzise sein? Also wenn ich jetzt das Thema schon so weit eingrenze und sage, ich fokussiere mich jetzt auf das Thema RSS-Feeds, dann ist ja in meiner ersten Vorstellung die Anzahl Episoden endlich. Also da kann ich ja jetzt schon sagen, okay, kriegen wir 6-7 Episoden vielleicht voll. Vielleicht ändert sich zwischendurch nochmal irgendwas, dann wird es vielleicht noch eine 8er, aber das ist ja dann schon, das war es ja dann schon. Muss ich mir vorher schon Gedanken machen, wie viele Episoden ich machen möchte?
Da gibt es keine klare Antwort drauf. Ne? Da kann ich jetzt genauso gut, kann ich es rumdrehen und dich als Hörer fragen, was hörst du denn lieber? So, hörst du lieber einen Podcast, der ein Thema vielleicht komplett aufmacht und wirklich Facetten beleuchtet, die dich vielleicht mal mehr, mal weniger interessieren? Oder hörst du dir Dinge an, die wirklich ganz, ganz spitz sind? Also wo es wirklich ganz klar ist, hier geht es jetzt nur um eine Programmiersprache, hier geht es nur um eine Band, hier geht es nur um wirklich ein ganz spitzes Thema. Was hörst du als Hörender da lieber.
Sehr gute Gegenfrage. Ja. Geschickt rausgerettet. Ja, stimmt. Also wahrscheinlich beides. Je nachdem, was mich gerade interessiert. Also wenn ich mich jetzt genau über das Thema SS-Feeds informieren möchte, dann ist es natürlich cool, wenn ich einen Podcast habe, der nur darüber spricht. Wenn ich aber eher mich generell mit einem Thema oder mit einer ganzen Themenwelt auseinandersetzen möchte, dann interessiert mich eher der weit gefächerte Podcast. Also wahrscheinlich sind beide, beide Ansätze valide, würde ich sagen.
Genau, das wäre im Grunde meine Antwort auch. Also du musst es ein bisschen abhängig davon machen, was du denn leisten kannst. Also wo bist du Experte? Ja, brauchst jetzt nicht unbedingt einen 10. Podcast über Macs, wenn du eigentlich nur auf Windows zu Hause bist. So, das passt dann vielleicht nicht ganz. Ja, also du musst schauen, wo liegen eigentlich deine Schwerpunkte oder die Schwerpunkte der Leute, die du verpflichten kannst, ja, ob das jetzt externe Gäste sind oder Kollegen, Kolleginnen, ist egal, oder Freunde, wenn wir im Hobbybereich sind. Also du musst natürlich gucken, was kann ich überhaupt leisten, und danach ergibt sich das vielleicht auch. Und es ist auch vollkommen okay, ein ganz, ganz enges, ganz, ganz spitzes Thema zu besetzen, wo klar ist, okay, da können wir vielleicht jetzt nur einmal im Monat drüber reden, und dann haben wir wahrscheinlich in ein, zwei Jahren die Themen erschöpft. Und dann fangen wir entweder von vorne an oder beenden das. Oder ich habe es wirklich so super spitz. Wir haben in letzter Zeit viele gute Radio-Podcasts, die so einen Reportagestil hatten, die einfach ein Thema sich vorgenommen haben, und die sind dann meist nach so 8 Folgen vorbei. So, das ist von vornherein klar. Das ist jetzt eine Dokumentation mehr oder weniger, und die ist irgendwann, gibt einen definierten Endpunkt, und dann ist die Staffel abgeschlossen. Und dann können wir überlegen, ob wir eine zweite Staffel machen, ob wir vielleicht noch, ich weiß nicht, ob uns unterwegs noch Inhalte begegnet sind, um noch Bonus-Episoden zu machen, oder das Projekt ist dann einfach beendet. So, das ist auch was ich schon oft gesehen habe. Viele Podcasts, die eigentlich ein Ende finden müssten, finden den Punkt nicht, wo sie aufhören sollten. Ja, also wo man, ich weiß nicht, ob dir da auch spontan Beispiele dazu einfallen, aber manchmal ist einfach was auserzählt, und dann ist es auch vollkommen okay, bei einem Podcast zu sagen, so, die nächste Folge ist unsere letzte, und danach machen wir was Neues, oder wir müssen uns erstmal sortieren.
Ich hab eher den gegenteiligen Effekt. Von manchen Podcasts würde ich mir mehr Episoden in kürzeren Veröffentlichungsrhythmen wünschen. Wahrscheinlich bin ich dann jemand, der rechtzeitig aussteigt, der gar nicht weiterhört. Und so komme ich gar nicht zu diesem Punkt, dass ich denke, dass diejenigen jetzt aufhören sollten.
Das kann auch sein, ja. Aber also mein Plädoyer ist an die Leute da draußen, ruhig auch mal in Staffeln denken. So, das ist was, das machen nicht viele. Gerade am deutschen Markt habe ich das noch nicht sehr oft gesehen. Aber vielleicht mal ein Thema so aufziehen, dass man es in 10, 12, 20, wie auch immer, Episoden erzählen kann, und dann mal ein Staffelende setzen und sich dann überlegen, okay, machen wir jetzt eine Staffel 2 zu dem gleichen Thema, verlängern wir unsere Staffel 1, machen wir Staffel 2 zu was völlig Neuem. So, das ist alles komplett legitim. Man muss es nur dann entsprechend den Hörenden auch kommunizieren. Ich meine, man schafft ja mit so einem Podcast-Angebot eine gewisse Erwartungshaltung, ja, ob explizit oder implizit. Aber wenn ich jetzt anfange und bringe jede Woche eine Folge raus, irgendwann warten die Leute drauf, dass jede Woche eine Folge kommt. Und das sollte ich so ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben. Ne? Also wenn ich plane, nur eine Staffel zu machen, dann kann ich das auch von Anfang an so sagen. Und dann wissen die Leute, okay, alles klar, stellen sich darauf ein, und dann kann ich das auch wirklich so durchziehen.
Aber wenn du jetzt anfängst zu podcasten für einen neuen Podcast, überlegst du dir vorher den Veröffentlichungsrhythmus, also wie oft eine neue Folge erscheint, und legst du dir selber damit auch so eine Art Deadline, wann du wieder fertig sein musst mit einer neuen Episode? Oder lässt du das dann einfach auf dich zukommen?
Würde ich auf jeden Fall machen. Also man kann das auch auf sich zukommen lassen. Die Erfahrung ist, dass wenn man sich da nicht so einen Plan einrichtet, an den man sich dann versucht zu halten, es muss nicht immer klappen, aber dass dann irgendwann so ein Zeitpunkt kommt, wo die Veröffentlichungszeiträume immer länger werden, immer länger, immer länger, und dann schläft das Projekt irgendwann ein. So, weil man sich keine festen, klaren Ziele oder Meilensteine oder wie auch immer man das nennen will, gesetzt hat. So, dann ist die Gefahr sehr groß, dass das irgendwann so ein bisschen zerfasert und man gar nicht richtig irgendwie das am Leben halten kann. Wenn man sich aber von vornherein klar macht, okay, wir müssen alle 2 Wochen eine Episode veröffentlichen, oder was heißt wir müssen? Ich meine, das hat man ja alles selbst in der Hand. Ne? Also wir wollen alle 2 Wochen eine Episode veröffentlichen, dann richtet man sich auch so ein, und dann guckt man, okay, wir haben jetzt den Gesprächspartner für diese Woche, haben wir schon eine Idee für, was wir in 2 Wochen machen. So machen wir es jetzt ja auch mit unserem Feed Dive. Ja? Wir haben 2 Wochen Veröffentlichungsrhythmus, und wir müssen uns überlegen, okay, jetzt haben wir heute diese Folge aufgenommen, müssen wir aber schon gleich schauen, was machen wir die nächste Episode. Gerade auch wenn Urlaubszeit ist, so, ne? Lässt man dann vielleicht eine Episode einmal ausfallen, oder schaut man, dass man das Projekt vorübergehend in andere Hände legen kann oder produziert man vor. Das sind so Dinge, die sollte man sich schon am Anfang ganz gut überlegen. Und Hut ab vor jedem Projekt, das am Anfang sagt, okay, wir machen täglichen Podcast über aktuelle, ich weiß nicht, Corona-News. So, das ist schon auch ein ganz schöner Aufwand, den man auch vielleicht am Anfang falsch einschätzt, wenn man vorher noch gar nichts mit Podcasten am Hut hatte. Also versuchen, einen sinnvollen Rahmen abzustecken, den man auch tatsächlich lösen kann.
Man kann natürlich auch in der Urlaubszeit die Entwickler ans Mikrofon zwingen.
Das wäre jetzt mein Plan, genau. Deswegen probieren wir das heute mal aus. Heute kann ich noch so ein bisschen korrigiert mit eingreifen, wobei ich nicht das Gefühl habe, dass ich das müsste. Also ich glaube, dass ich das durchaus, wenn ich jetzt dann im Urlaub bin, das mal in deine Hände legen kann, das Ganze.
Na, wir werden sehen. Thema FeedDive. Ich habe mir die FeedDive-Episoden mal so ein bisschen angeschaut. Die sind ja alle recht unterschiedlich lang. Gibt es so eine Art perfekte Länge für eine Podcast-Episode?
Oh, da könnte man fast meinen, du hast dich mal mit Podcast beschäftigt, weil das ist so die eine Frage, über die sich die Community schon seit Jahren den Kopf zerbricht. Ich hätte jetzt schon fast gesagt spaltet, weil es gibt immer so die Verfechter von, es muss ganz kurz sein, und ich glaube, irgendwer hat mal so die Durchschnittslänge von allen erfolgreichen Podcasts berechnet, und es war dann irgendwas bei, ich weiß nicht, 10 Minuten oder 7 Minuten oder irgend sowas absurd Kurzem. Und eigentlich ist ja das Format so, dass du nicht limitiert bist. Es gibt keine Längenbegrenzung in irgendeiner Form. Ich weiß nicht, was passiert, wenn du 48 Stunden Audio versuchst, als Podcast-Episode zu veröffentlichen. Vielleicht gibt es tatsächlich irgendwo eine technische Grenze, wo dann mal ein Podcatcher streikt oder wo, ich weiß nicht, wo auf dem ganzen Veröffentlichungsprozess irgendwas dann nicht mehr geht, weil die Dateien zu groß oder zu lang sind. Aber grundsätzlich ist das Format ja so, dass du nicht limitiert bist. Und von daher würde ich auch sagen, so sollte man vielleicht rangehen, ja, und schauen, dass man ein Thema so lang zieht, bis es ausreichend behandelt ist und dann aber auch Schluss macht. Also dann muss man es auch nicht künstlich in die Länge ziehen. So, das ist ja kann ja in zwei Richtungen funktionieren, ne? Wenn ich jetzt sage, jede Folge muss 1 Stunde lang sein, dann kann es sein, dass ich ein Thema habe, das eigentlich 2 Stunden verdient hätte, ich aber wahnsinnig viel wegstreichen muss. Wobei ich wegstreichen ist eigentlich grundsätzlich was Gutes, ja. Also da kommt man oft zum Kern der Sache, aber es kann auch andersrum sein, dass ich ein Thema habe, das eigentlich nur 20 Minuten füllt, und das muss ich dann irgendwie um Faktor 3 strecken, damit ich meine Zeit voll kriege. Also mit solchen künstlichen Beschränkungen sollte man schon sehr, sehr vorsichtig sein.
Dann drehen wir die Frage vielleicht mal um. Welche Länge nimmst du am liebsten auf? Eher kurze oder eher lange Episoden?
Welche nehme ich am liebsten auf? Also ich tatsächlich bin ich schon Fan von den längeren Episoden, weil man dann die Chance auch kriegt, wirklich alles zu einem Thema irgendwie beizutragen. Man kann es ja dann im Schnitt immer noch, wenn es Längen gibt, kann man immer noch mal eine Frage rausnehmen oder mal eine Antwort kürzen. So, das kann man hinterher auch noch lösen. Aber wenn man sich von vornherein schon begrenzt, dann kann es passieren, dass man die Aufnahme beendet und dann das Gefühl hat, ah Mist, ich wollte das noch, und das war noch, das habe ich jetzt vergessen, das passt nicht mehr reingepasst, und das ist eigentlich ein blödes Gefühl, ja. Und gerade Leute, die nicht professionell aufnehmen, sind am Anfang auch ein bisschen nervös, sind dann vielleicht mal bei einer Frage, verrennen sich vielleicht oder vergessen bei der Antwort was, und das behebt sich so über die Zeit selber dann. Also man kann dann später nochmal, was ich vorhin übrigens vergessen habe, noch irgendwie anzufügen. Das kann man durchaus dann später noch anbringen. Also grundsätzlich von der Aufnahme selber her bin ich ein Freund von so lange, wie es eben dauert.
Wenn ich jetzt, du hattest das Thema Gäste auch vorhin schon ein bisschen angesprochen. Ich glaube, die Anzahl der Sprecher ist wahrscheinlich genauso eine politische Frage, also ob man jetzt zu zweit, zu dritt oder noch mehr Personen aufnimmt. Aber kann ich denn den Podcast auch alleine aufnehmen? Welche Themen würden dann funktionieren? Also klar, Nachrichten, da kann ich vorlesen. Welche anderen Themen würden da aus deiner Sicht funktionieren?
Also es gibt ganz viele Leute, die erfolgreich alleine einen Podcast betreiben. Also gerade hatte
ich. Hast du denn ein Beispiel?
Man muss zum Beispiel mal vorhin hatte ich es mal so mit diesen Selbstständigen, es gibt so eine ganze Kategorie an Trainer-Podcasts, also Leute, die irgendwie andere Leute zu irgendwelchen Online-Marketing-Themen coachen oder zu Selbstoptimierungsthemen oder in so einer Richtung. Da gibt es viele Selbstständige, die erfolgreich alleine oft Podcasts machen. Und da habe ich als Hörer, bin ich ein bisschen zwiegespalten manchmal. Also ich tue mich schwer, wenn jemand wirklich steif vorliest, ja, und dann quasi einen Podcast 20, 30 Minuten lang nur vom Blatt liest. Das wird ein bisschen monoton mit der Zeit, wenn man nicht sehr, sehr gut lesen kann. Das bin ich ein bisschen empfindlich als Hörender, kann aber auch wirklich an mir liegen. Also kann sein, dass andere sagen, oh, ich finde es so schön, wenn es so in einem dahin gleitet und man gar nicht so Extreme irgendwie hat und nicht plötzlich mal, ich weiß nicht, irgendwo laut gelacht wird, sondern wenn es eigentlich so in einem dahin geht. Gibt sicherlich auch Leute, die das gut finden. Und gibt aber auch auf der anderen Seite wirklich sehr, sehr gut produzierte Einzelpodcasts. So, mir fällt jetzt spontan Steingart zum Beispiel ein, Steingarts Morgenbriefing. Der liest ja auch quasi seine News vor. So, das ist aber alles andere als monoton. Ja, der macht das in einem sehr, sehr guten Rhythmus, sehr, sehr guten Tempo, mit sehr, sehr guten Texten. Also das kann auch funktionieren. Ich mag es nur lieber, wenn ich wirklich so im Gespräch eigentlich zuhören kann.
Ich hab mal irgendwann so einen Podcast gefunden, da wurden Begriffe aus der IT erklärt. Da war eine Episode immer so 3 Minuten lang. Und ich glaube, ich habe es eine Woche ausgehalten. Also es war halt so, du hättest auch den Wikipedia-Artikel lesen können. Wahrscheinlich haben die sogar die Wikipedia-Artikel einfach vorgelesen.
Ja,
das war auch extrem monoton und ich musste halt morgens in der Bahn dann tatsächlich aufpassen, nicht einzuschlafen. Das war eine Woche und dann habe ich was Neues gesucht.
Genau so wird es mir auch gehen an der Stelle. Ich fühle mich dann oft in so einer Lehrer-Schüler-Situation, ne? Also wo so wirklich einer belehrend, der hat mehr Wissen als ich als Zuhörender und das lässt er mich spüren, so, ne? Das gießt er jetzt über mich aus und ja, da tue ich mich auch damit schwer.
Wenn wir jetzt das alles so ein bisschen zusammengesammelt haben, also wir haben eine Idee, wir haben vielleicht ein Konzept geschrieben, haben vielleicht schon den Inhalt für die ersten Episoden, was brauche ich denn dann als nächstes, um weiterzumachen? Also mir würde jetzt spontan noch so ein Cover einfallen, Podcast-Cover. Wie komme ich denn von meinem Konzept, meiner Idee, also von dem Text zu einem Bild?
Es gibt, also im Grunde ist es wie mit allen anderen Sachen. Wenn ich was nicht selber leisten kann, dann muss ich mir einen Dienstleister suchen. Und gerade bei Grafik ist es ja oft so, da hört es bei vielen Leuten auf. Also viele Leute können sich zwar irgendwie mit digitalen Tools gut behelfen und können irgendwie, ich weiß nicht, Webseiten programmieren und können alles Mögliche, aber Grafik ist dann oft sowas, ja, schwierig. Das ist nochmal so eine ganz eigene Liga. Also ich für meinen Teil würde mir da immer irgendjemanden suchen, der da professioneller ist als ich. So, das muss jetzt nicht immer der super teure Profi-Grafiker sein. Da manchmal tut es auch jemand, der einfach dann ein gutes Gespür für Grafik hat. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, um sich mal online also einmal würde ich mich unbedingt an anderen Podcasts mal orientieren und mich ein bisschen inspirieren lassen. Und dann gibt es viele Möglichkeiten, online freie Bilder zu finden und vielleicht zu verwenden. Also ein Podcast-Cover ist in der Regel oder funktioniert am besten, wenn es sehr, sehr reduziert ist. Also ich würde gar nicht unbedingt so groß mit Fotos arbeiten und auf keinen Fall mit viel Text auf dem Bild, sondern es funktioniert meinem Gefühl nach besser, wenn's ein bisschen reduziert ist. Und das ist wie bei Texten auch, das ist so die hohe Kunst der Grafikbearbeitung, ist was zu transportieren mit ganz, ganz wenig Elementen, ja. Oder auch bei Texten, Texte schreiben ist nicht schwer, aber einen Text zu kürzen und aufs Wesentliche runterzubrechen und runterzukürzen, das ist die eigentlich große Kunst. Also von daher ist es gut, wenn man jemanden hat, der ein bisschen Illustrator vielleicht Erfahrung hat oder ein bisschen Photoshop-Erfahrung. Dann gibt es viele, viele Online-Quellen, wo man sich ein bisschen Material dafür besorgen kann, auch Icons. Es müssen ja nicht immer Fotos oder Bilder sein. Es gibt auch freie Icons, freie Bibliotheken. Es gibt auch Dinge, die man online kaufen kann, die man dann vielleicht als Cover verwenden kann oder als Elemente auf so einem Cover. Aber wie gesagt, in der Regel ist man ganz gut beraten, wenn man sich da ein bisschen Unterstützung holt, wenn man es denn nicht selber kann. Und wenn man es selber kann, dann glaube ich, hat man sofort einen Ansatz, wie man da rangeht. Ich glaube, wer grafisch orientiert ist, der freut sich dann schon richtig, seine Kreativität an so einem Cover irgendwie auszulassen. Dem muss man wahrscheinlich gar nicht viel erklären. Also da muss man einmal die Rahmenbedingungen abstecken. Ja, das muss irgendwie quadratisch sein. Das sollte keine kleinen Elemente beinhalten, weil es ja in der Regel oft als so kleines Vorschaubildchen irgendwie funktionieren muss. Von daher nicht zu filigran werden und ansonsten einfach mal austoben, 2, 3 Vorschläge machen, mal Bekannten zeigen, mal der potenziellen Zielgruppe zeigen, fragen, hey, spricht euch das an? Und dann kommt man da, glaube ich, recht schnell auch zu einem Ergebnis.
Das Cover ist wahrscheinlich genauso wichtig wie das Intro und das Outro von so einem Podcast. Wie komme ich dann an sowas? Kann ich sowas selber machen?
Auch da ist es so, ne? Also wenn ich da so ein bisschen drin bin und mit Audioschnitt so ein bisschen Spaß auch an Audioschnitt habe, dann kann ich das auf jeden Fall auch selber machen. So, da gibt es jetzt unterschiedliche Herangehensweisen. Also wir können es mal vielleicht grob in 3 Stufen clustern, ja. Also einmal ist es, ich mache es komplett selber, spreche vielleicht nur was, mache vielleicht Geräusche, die irgendwie zu meinem Podcast passen und baue mir so ein individuelles Intro-Outro zusammen. Also wenn ich das Gefühl habe, dass ich eins brauche. Ich meine, nicht jeder Podcast muss zwangsläufig Intro-Outro haben. Manchmal ist es auch vollkommen okay, wenn ich einfach einen kurzen, ja, Willkommensgruß am Anfang spreche, der kann auch jede Folge individuell sein. Also mir hilft es als Hörer, um gerade in meinem Podcatcher laufen ja sehr, sehr viele Podcasts hintereinander einfach runter, um da so die Grenzen zwischen den Podcasts zu finden. Da hilft mir das Intro. Dann habe ich kurz einen Moment zum Durchschnaufen und dann weiß ich, okay, jetzt kommt das als nächstes. Von daher, also meine Empfehlung geht schon in Richtung, macht ein Intro. Und wem die Stufe 1 so selber gebastelt, ohne Musik, ohne alles, wem das ein bisschen zu wenig ist, der kann dann quasi, Stufe 2 wäre, ich suche mir online irgendwo ein Stück Musik. Das kann was komplett Freies sein, also Creative Commons Lizenz gibt es da irgendwie einiges, was ich verwenden kann. Oder ich suche mir einen Audiodienst, wo ich vielleicht gegen kleines Geld was kaufen kann. Da muss ich allerdings bei den Lizenzen sehr, sehr genau hingucken, ob ich das auch im Podcast verwenden darf. Und dann mache ich im Grunde das Gleiche wie in der ersten Variante. Also ich spreche irgendwie ein Intro, also eine kurze Zusammenfassung von meinem Podcast, vielleicht eine Vorstellung von mir als Person oder von den Leuten, die involviert sind. Und da lege ich dann einfach so ein bisschen Musik drunter. Das kann man auch noch selber machen, wenn man da Spaß dran hat. Da wird es aber dann schon ein bisschen komplizierter, weil man, wenn jemand redet, muss man dann die Lautstärke runternehmen. Also Ducking ist da das Stichwort. Oder man muss dann irgendwie auch sehen, man hat vielleicht ein Musikstück, das 2 Minuten geht, aber will eigentlich nur 10 Sekunden Intro haben. So, wie wählt man dann entsprechend einen Part aus und findet dafür Anfang und Ende? So, das ist dann schon ein bisschen mehr gebastelt. Und wer das dann quasi noch auf die Spitze treiben will, der kann dann Stufe 3, wäre dann sozusagen, ich suche mir wirklich einen Audio-Profi, der mir ein individuelles Intro macht, das er in der Regel dann auch irgendwie selber komponiert. Komponieren stellt mir sich jetzt vielleicht was Falsches drunter vor, also das ist im Grunde, kann man das auch einfach am Computer mit wenigen Klicks, kann man individuelle Musik-Loops erstellen, da gibt es auch irgendwie Software mit GarageBand zum Beispiel, kann man das ganz gut machen. Das ist jetzt nicht so, dass da jemand irgendwie zu Hause hockt und ein Keyboard vor sich hat und hinten Trompeten und Gitarre und dann irgendwie so eine riesen orchestrale Komposition macht, sondern das kann man eigentlich auch relativ einfach am Computer machen. Aber quasi dann so wirklich auch die Musik individuell passend zum Podcast zu gestalten und da vielleicht dann noch ein Sprecher irgendwie dazu oder davor, dahinter. Das wäre dann so die Königsklasse von Intro und Outro, würde ich sagen.
So ein Orchester im Wohnzimmer wäre schon zumindest schon mal witzig. Also
da kann man dann vielleicht gut mal Bildmaterial davon anfertigen. Das sieht bestimmt gut aus, ja.
Auf welcher Stufe befindest du dich dann mit deinen Podcasts? Also machst du deine Intros selbst oder lässt du die machen?
Ich lasse machen, tatsächlich. Also ich hatte da jemanden im Bekanntenkreis, der das für sehr, sehr kleines Geld da auch Spaß dran hatte und das gemacht hat. Ich habe dem dann einige Ideen geliefert. Ich habe dem die in einem Fall quasi die Null-Episode geliefert, also damit er auch quasi raushören kann, worum geht's da, wie hören sich die Leute an. Er hat dann auch Elemente daraus verwendet fürs Intro tatsächlich, also wirklich so kurze Aussagen mit ins Intro geschnitten und hat dann daraus quasi ein individuelles Intro mit eigener Musik dazu gebastelt, das dann sehr, sehr gut zu unserem Podcast gepasst hat. Die Möglichkeit hat jetzt vielleicht nicht jeder. Nicht jeder hat einen Musiker im Bekanntenkreis. Es gibt Online-Dienste, die man dafür verwenden kann. Sowas wie Fiverr zum Beispiel ist jetzt sowas, wo man für sehr, sehr kleines Geld, natürlich auch mit sehr, sehr unterschiedlichen Ergebnissen dann vielleicht auf der anderen Seite, aber wo man mit sehr, sehr kleinem Geld schon mal zumindest da reinschnuppern kann und sich mal was, manchmal muss man sich auch ein Intro bauen oder bauen lassen, damit man rausfindet, was man eigentlich nicht will. Ja, also ein Cover kann sich jeder noch irgendwie vorstellen, wie das vielleicht aussehen soll. Bei Musik, da ist es dann oft auch so, dass Leute, also wie ich kann überhaupt nicht in Musik denken. Ich weiß nicht, wie ein individuelles Musikstück klingen soll. Ich könnte denn nicht mich an eine Software setzen und Musik komponieren. So, da fehlt mir einfach die Vorstellungskraft für. Ne? Aber da gibt es Leute, die tun sich da sehr leicht.
Okay. Also du machst das wunderbar, weil ich kann hier viele meiner Fragen einfach durchstreichen, ohne sie stellen zu müssen. Machen wir mal weiter mit der Aufnahme. Also wenn ich jetzt anfange, meine erste Episode aufzunehmen, hast du da Tipps für die Vorbereitung und vielleicht auch für die Technik? Also ich weiß, über die Technik können wir wahrscheinlich eine eigene Episode machen, aber so ganz grob, was brauche ich denn?
Also auf jeden Fall können wir über die Technik, glaube ich, eine eigene Episode machen. Vielleicht an der Stelle ganz kurz, weil es auch dann in die Richtung Konzept geht. Man muss mal gucken, welche Bedingungen das Konzept vorgibt. Also bin ich zum Beispiel nur alleine habe ich einen Solo-Podcast nur mit mir und meiner Stimme, dann kann ich meine Technik relativ einfach halten. Dann reicht mir ein gutes USB-Mikrofon zum Beispiel. Dann, wenn ich gucke, okay, habe ich Gäste, kommen die übers Internet dazu oder sind die bei mir vor Ort? Danach richtet sich dann zum Beispiel, ob ich ein Audio-Interface brauche mit mehreren Mikrofoneingängen. So, das ist so eine, also das Konzept gibt schon auch in Richtung Technik einiges vor, aber das will ich jetzt an der Stelle gar nicht zu weit ausbreiten, weil da kann man wirklich ja Stunden damit füllen und da bin ich sicherlich auch nicht der allergrößte Experte. Aber da muss man sich so ein bisschen, wenn man weiß, was man vorhat, dann kann man sich mal an die Einkaufsliste setzen. Und wenn man das aber dann alles schon da hat und sich dann wirklich überlegt, okay, jetzt erste Aufnahme, dann ist es wie mit so vielen Dingen, ich würde vorschlagen, einfach mal machen. Also einfach mal hinsetzen, gerade wenn man noch keine Erfahrung in dem Ganzen hat. Einfach mal hinsetzen und mal gucken, wie es sich anfühlt, in ein Mikrofon zu sprechen. So, das ist jetzt was, das macht man sonst nicht. Ja, das ist gut, jetzt vielleicht in der Videotelefoniezeit, die wir gerade haben, ist das vielleicht was, wo viele Leute schon ein bisschen mehr dran gewöhnt sind, als das irgendwie letztes Jahr vielleicht noch so war. Aber diese ganze Aufnahmesituation, die ist für viele, und das kannst du mir jetzt vielleicht auch nochmal dann bestätigen oder sagen, nee, gar nicht. Das ist für viele was komplett Neues, wo man sich erstmal so ein bisschen eingrooven muss.
Ja. Ja, schon. Gebe ich dir voll und ganz recht. Also ich würde denken, desto öfter man es macht, desto besser wird es am Ende. Aber ja, das ist schon ziemlich ungewohnt.
Ja, das auf jeden Fall. Also gerade wenn man dann sich sehr genau auch anhört, was man denn da aufgenommen hat und sich dann überlegt, was man das nächste Mal anders machen will, das ist auf jeden Fall gut, wenn man sich selber regelmäßig hinterfragt und immer so ein Stückchen verbessert. Also das ist auch das, was ich sage, du musst eigentlich nicht perfekt starten. Viele haben gerade bei Podcasts, weil es jetzt so viele professionelle Produktionen schon gibt mittlerweile, legen die Latte, an die sie die eigene Produktion dann messen, sehr, sehr hoch. Ja? Und das muss oft gar nicht sein. Also viele Podcasts scheitern dann sogar, oder viele Projekte, die dann nie zum Podcast werden, scheitern, weil sie die eigene Hürde am Anfang zu hoch legen. Viel wichtiger, als dass man am Anfang schon ein perfektes Produkt abliefert, ist, dass man sich wirklich regelmäßig hinterfragt und Stück für Stück verbessert. Also du musst nicht von Anfang an perfekt sein, du musst dich nur immer von Aufnahme zu Aufnahme ein kleines Stückchen steigern. So, das wäre so meine Empfehlung. Und es spricht auch absolut nichts dagegen, mal so eine Testaufnahme zu machen und vorher sich zusammenzusetzen und mal so zu tun, als würde man jetzt eine Episode aufnehmen und sich die dann anzuhören und zu überlegen, hey, ist es schon das, was wir veröffentlichen wollen, oder war das jetzt gut, um mal so ein bisschen Routine zu entwickeln und wir fangen jetzt aber dann erst richtig mit der Produktion an. So, das kann bei jedem so ein bisschen anders sein, aber eine Testaufnahme, die man dann sich überlegt, okay, können wir die veröffentlichen, ja oder nein, das ist absolut legitim und würde ich auch jedem empfehlen.
Ich denke, da kommt schon der erste Schock, wenn man seine eigene Stimme dann mal über längere Zeit hört, dann wird man sich ja, doch nochmal überlegen, ob das mit dem Podcast eine gute oder eine schlechte Idee war.
Das dauert eine ganze Weile, bis man das gut erträgt, ja. Also das habe ich auch schon mit vielen Podcasten diskutiert. Da durchlaufen eigentlich fast alle denselben Prozess. Du machst Podcast, hörst dir deine eigenen Podcasts an. Manche machen das auch absolut kategorisch gar nicht, eigene Podcasts anhören, weil sie das nicht ertragen. Aber wenn man das so konsequent macht, dann dauert es zwischen wenigen Monaten bis vielleicht ein Jahr, bis man sich dann wirklich dran gewöhnt hat und sagen, okay, jetzt kann ich mir auch selber zuhören. Also bei mir war es ungefähr ein Jahr, glaube ich, bis ich da wirklich entspannt war, was meine Stimme angeht.
Sitzt du lieber mit deinen Gästen oder mit deinen Gesprächspartnern zusammen in einem Raum oder magst du es lieber getrennt? Also wir sitzen ja heute getrennt voneinander und ich muss sagen, also besser hätte ich es gefunden, wenn du neben mir sitzen würdest. Aber was ist so deine Präferenz?
Ja, unbedingt. Also gerade wenn es auf Sachen, ich meine jetzt so in so einer klassischen Interviewsituation, wie wir es jetzt haben, du stellst eine Frage und dann rede ich relativ viel. Das kann man auch relativ gut übers Internet machen. Das geht schon. Wenn man sich da so ein bisschen unwohl fühlt, kann man es auch noch mit Video nebenher machen. Das haben wir jetzt nicht gemacht, weil ich habe festgestellt, mein MacBook-Lüfter wird dann immer sehr, sehr laut, wenn irgendwie Videotelefonie läuft. Das wollte ich jetzt nicht auf der Aufnahme haben. Aber es gibt ja auch Podcasts, wo es wirklich um ein dynamisches Gespräch geht. Ja? Also wir haben jetzt schon öfter angesprochen, dass ich auch privat podcaste. Wir haben zum Beispiel einen Podcast, der touchiert so das Feld der Impro-Comedy. Und da ist natürlich Timing und Zwischenrufen und Unterbrechen und ins Wort fallen und so ist da quasi Teil des Konzepts. Und das ist sehr, sehr schwer, das wirklich flüssig und wirklich gut zu machen, wenn man nicht sich dabei in die Augen gucken kann oder wenn man nicht mal den Arm heben kann und sagen, ich möchte jetzt, oder wenn man nicht mal eine Mimik von dem anderen einfach auch sieht. Ne? Also bei uns ist es so, ich bringe Geschichten mit, die ich meinen beiden Mitpodcastern dann vortrage. Und es ist mir super wichtig, dann zu sehen, wie die beiden darauf reagieren, damit ich dann entsprechend weiß, okay, jetzt muss ich eine Pause machen, jetzt muss ich die erstmal reden lassen oder jetzt kann ich weitermachen, jetzt muss ich einen dummen Witz machen. Oder also ich bin ein sehr, sehr großer Freund von Zusammenaufnehmen, aber es gibt ganz, ganz viele Formate, wo das gar nicht unbedingt sein muss und wo man, glaube ich, sich auch heute technisch sehr, sehr gut behelfen kann, sodass man es übers Internet auch machen kann.
Du hast gerade das Thema Videoaufzeichnung angesprochen, damit man sich selber sieht und vielleicht das Ganze ein bisschen lockerer wird. Es gibt ja viele, die zeichnen parallel zu dem Audio auch ein Video auf und stellen das dann ins Netz. Was hältst du denn davon und was bringt das überhaupt?
Was halte ich davon? Das ist natürlich auch so eine politische Frage. So, früher gab es mal das Zeitalter der Audio- und Videopodcasts, also so als Podcast so das erste Mal oder die ersten beiden Wellen von Podcasting. Da gab es auch noch ganz, ganz viele Videopodcasts. Das ist so über die Zeit dann ein bisschen eingeschlafen und wurde durch YouTube ersetzt. So, es spricht aber heute absolut nichts dagegen, einen Podcast auf YouTube zu veröffentlichen, wo ich entweder thematisch passende Bilder dazu packe oder wo ich mich beim Aufnehmen irgendwie ja die Kamera mitlaufen lasse und quasi die wirkliche Aufnahme Situation zeige und als Video mit veröffentliche. Gerade so wir sind ja in so einem Twitch-Zeitalter, wo es auch, wo viele Leute quasi Dinge, die sie irgendwie am Computer tun, live streamen und sich dabei auch selber zeigen. Also das ist jetzt auch so ein bisschen gelernt, ja, oder man erwartet bei vielen Dingen, dass man dann irgendwo Leute sieht, die irgendwie mit Mikro sprechen. Also das ist durchaus okay, das auch mit Video zu machen, aber ich würde es tatsächlich, wenn ich als Podcast verstanden werden will und auch die Zielgruppen erreichen will, die üblicherweise Podcasts konsumieren, dann muss ich schon auch schauen, dass ich irgendwie eine nur Audio-Variante davon anbiete, beziehungsweise dass die halt dann auch gut funktioniert. Das einfach Video kann ich konsumieren, wenn ich irgendwo sitze und einen Bildschirm vor mir habe und Zeit habe, mir das anzuschauen und zu verarbeiten. Audio kann ich aber überall konsumieren. So, das ist da sollte man sich vielleicht drüber Gedanken machen. Und ja, wie gesagt, wenn ich meine Aufnahmesituation einfach mit einer Kamera mitfilme, dann kann ich das.
Tut mir leid.
Tatütata, nee, alles gut. Ich hätte einfach nur weiterreden müssen. Wenn ich jetzt so meine Aufnahmesituation einfach nur mitfilme und das dann auf YouTube veröffentliche am Ende, dann fehlt dem überhaupt nichts, wenn ich davon nur die Tonspur dann über die üblichen Podcast-Verzeichnisse ausspiele. Wenn ich jetzt allerdings was wirklich mitfilme, wo ich Dinge in die Kamera halte und wo ich Dinge demonstriere und mit Gesten irgendwie untermale, dann kann es schon sein, dass es als reines Audio nicht mehr so gut funktioniert und dann ist vielleicht weiß ich nicht genau, was man dann machen muss. Also dann muss ich mir überlegen, will ich überhaupt das als Audio-Podcast auch anbieten? Bringt mich das weiter? Dann kann ich mir überlegen, mache ich das ja oder nein? Und wenn ich zu dem Schluss komme, ich will das auch als Audio-Podcast anbieten, dann muss ich mir vielleicht auf der anderen Seite überlegen, ja, wie gehe ich da damit um? Kann ich den Leuten irgendwie die Informationen auch anders vermitteln? Kann ich zum Beispiel, wenn ich Bilder in Kapitelmarken packe, dann kann man auch auf dem Podcatcher sehen, ja, worum es gerade geht. Also da kann man auch quasi je nachdem, an welcher Stelle in der Audiodatei man ist, können quasi passende Bilder dazu eingeblendet werden. Das macht aber auch nicht jeder, dass er beim Podcast hören auf sein Handy guckt. Also gerade wenn ich so, ich weiß nicht, beim Sport oder beim Spaziergehen oder unter der Dusche höre, dann gucke ich in der Regel da auch nicht drauf. Also da muss ich mir gut überlegen, was will ich eigentlich und wen will ich eigentlich ansprechen. Und dann, glaube ich, ergibt sich das relativ einfach, ob ich auch Video dazu mache oder nicht.
Hast du es schon mal geschafft, ne? Aufnahme einer Episode zu machen und die ungeschnitten zu veröffentlichen?
Ja, mehr oder weniger. Also was man eigentlich immer macht, ist Anfang und Ende irgendwie wegschneiden. Das ist so das Mindeste, das man auch irgendwie machen sollte. Aber ich habe schon Episoden veröffentlicht, wo ich dazwischen eigentlich nichts wirklich groß geschnitten habe. Das machen wir sogar relativ häufig. Manchmal ist es aber so, dass man irgendwie, wie wir es jetzt gerade hatten, na, dann können wir es vielleicht auch drin lassen. Wir hatten gerade ein Feuerwehrauto im Hintergrund, ja, bei dir. Und jetzt kann man natürlich hergehen und jetzt kann ich immer, wenn ich spreche, kann ich deine Spur im Schnitt später stumm schalten, sodass man überhaupt keine Störgeräusche irgendwie von dir mit hat, wenn ich spreche. Und quasi andersrum. Also immer, wenn du eine Frage stellst, kann ich mich an der Stelle muten, dann kann ich mich kurz räuspern, kann trinken, ohne dass das jetzt jemand mitkriegt. Das ist was ich üblicherweise schon immer mache. Was aber jetzt nicht, es ist quasi nichts rausschneiden, das ist nur ein bisschen eigentlich den Klang verbessern, den Klang aufbessern.
Was sollte man denn auf jeden Fall rausschneiden?
Da gibt es auch keine, da gibt es keine Pauschalantworten, würde ich sagen. Also viele haben so ein Bedürfnis, so einen Drang, so so ein Versprecher irgendwie rauszuschneiden. In den allermeisten Fällen stört es aber gar nicht. Also man stört sich da selber dran und das kann ich sehr gut nachfühlen. Das geht mir genauso. Aber für die Hörenden finde ich das besonders spannend, wenn ich jemandem so beim Denken zuhören kann. Wenn ich merke, okay, er redet jetzt, versucht aber gleichzeitig in Gedanken zu fassen, ja, und zu formulieren. Und wenn ich dann so dabei bin, wie jemand gerade eine Erkenntnis gewinnt, dann ist super so. Dann funktioniert Podcast gerade perfekt. Ja, also das ist so, von daher sind diese Pausen und dieses und mal so ein langgezogenes und mal so ein überlegtes, das stört überhaupt nicht, solange es natürlich in einem gewissen Rahmen bleibt. Wenn ich jetzt nur es mache und dazwischen ab und zu mal ein Wort rauskriege, dann kann es sein, dass es vielleicht ein bisschen störend ist, aber dann kriege ich es wahrscheinlich auch nicht im Schnitt gut gelöst.
Dann habe ich jetzt die Aufnahmesituation überstanden und habe am Ende eine Datei. Ich habe ein Cover. Was fehlt denn noch? Also was gehört noch zu so einem Podcast dazu? Also ein Titel wahrscheinlich, ein Titel für die einzelnen Episoden. Du hast es schon angesprochen, die Shownotes. Was sollte da drin stehen in den Shownotes oder auch in den Kapitelmarken? Wie gehst du da ran?
Also das waren jetzt mehrere Fragen auf einmal fast schon.
Ja, viele Fragen, ja.
Ich würde sagen, ich habe nicht unbedingt eine Datei, sondern in einer idealen Aufnahme kriegt jeder Sprechende eine Datei. Also ich nehme Spuren getrennt auf. Das ist jetzt bei uns ganz, ganz automatisch so, weil wir übers Internet aufnehmen und du auf deiner Seite aufnimmst, ich auf meiner. Das heißt, wir haben zwei Spuren schon mal am Ende und unsere Intro-Musik liegt nochmal auf einer dritten. So, also das sind schon mal drei Spuren, die ich habe und die ich dann nach der Aufnahme irgendwann zurecht getrimmt habe, vielleicht auch geschnitten, vielleicht ein bisschen irgendwo Lautstärken angeglichen und sie dann in unserem Fall natürlich bei Podigy hochlade als einzelne Spuren und sie werden dann quasi von Podigy über Auphonic zu einer MP3, zu einer Opus, zu einer, also die unterschiedlichen Formate eben, die wir dann am Ende anbieten, wird es dann zusammen gepackt. Also das würde ich auch jedem raten, da hat man einfach viel mehr Möglichkeiten im Schnitt, wenn man sich das zutraut, arbeitet mit mehreren Spuren, arbeitet mit für jeden Sprecher, jede Sprecherin eine eigene Spur. Wenn ich das habe, dann kann ich mir überlegen, ob mein Podcast Kapitelmarken braucht. Das hast du jetzt gerade so kurz mit angesprochen. Das ist so, Kapitelmarken sind was sehr, sehr Praktisches, aber die braucht es jetzt nicht zwangsläufig in jedem Podcast. Wenn ich ein sehr, sehr kurzes Format habe oder wenn ich ein sehr, sehr monothematisches Format habe, wo es eigentlich nur um ein zentrales Thema geht, das jetzt gar nicht so richtig in Unterkapitel zu packen ist, dann brauche ich in der Regel auch keine Kapitelmarken. Also vielleicht auch als Erklärung für alle, die mit dem Begriff nichts anfangen können. Kapitelmarken sind im Grunde Sprungmarken in meinem Audio, mit dem ich direkt zu unterschiedlichen Stellen in so einem Podcast springen kann. Und die sind in der Regel auch beschriftet, also die haben einen Titel, die können auch einen Link und ein Bild noch haben, aber in der Regel haben sie einfach nur einen Titel, sodass ich weiß, okay, wenn ich jetzt hier auf diese Kapitelmarke klicke, springt mein Abspielgerät genau dahin. Und je nachdem, was im Titel steht, darum wird es dann höchstwahrscheinlich auch an der Stelle gehen. Also so kann ich bei komplexeren Produktionen, bei Podcasts, wo es vielleicht um mehrere Themen geht, bei Podcasts, die sehr, sehr strukturiert sind. Also man kann ja so einen Podcast immer in einzelne Segmente teilen, ne? Also wir haben jetzt zum Beispiel bei uns in dem aktuellen Fall haben wir einen kurze Ansage vor dem Intro, dann haben wir Intro, dann kommt oft noch irgendwie viele nennen es die Hausmeisterei, wo man vielleicht über Feedback spricht, wo man vielleicht über Dinge spricht, die einem jetzt an der Stelle irgendwie wichtig sind, bevor es dann zum Thema geht. So, und das sind schon Dinge, die kann man in einzelne Kapitel packen und super mit so Kapitelmarken dann abfrühstücken, ja, und sie dann quasi besser konsumierbar machen.
Ja, du gibst dem Hörer halt auch die Möglichkeit, auf einen bestimmten Punkt im Audio zu verlinken, oder? Also deine Hörer können dann einen Link nehmen und sie an ihre Bekannten schicken und die steigen dann genau an diesem Punkt ein.
Genau, oder ich kann auch einfach sagen, hey, hört dir mal die neue Folge von Podcast XY an, vielleicht willst du das Intro überspringen, das interessiert dich nicht, aber wenn sie hinten bei den in der News-Sektion dann über das und das sprechen, das ist super interessant. So kann man auch super quasi im gesprochen so weitertragen, so eine Empfehlung. Und da kommen dann, also da sind Kapitelmarken dann einfach super praktisch. Ja, sonst müsste ich irgendwie mit Timecodes arbeiten und sagen, spring mal genau zu Minute 55, Sekunde 3. Das ist schon ungleich komplexer, ungleich komplizierter. Okay, so, Kapitelmarken. Das ist so der eine Teil an Metadaten, wo man sich überlegen kann, braucht es oder braucht es nicht. Was es unbedingt braucht, hast du schon gesagt, ist ein Titel für eine Episode. Da kann man jetzt sich die Arbeit leicht machen, kann irgendwie was sehr, sehr Allgemeines, kann es irgendwie durchnummerieren, kann es irgendwie nach dem Podcast benennen, wovon ich aber abrate, sondern es ist schon praktisch, wenn die Episode auch im Titel schon sehr, sehr klar sagt, worum es eigentlich geht. Also ich finde es immer schön, wenn Leute sich kreative Wortspiele und alles Mögliche für ihre Titel einfallen lassen. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass das für die Hörenden dann eigentlich sehr, sehr schwierig ist, weil man überhaupt nicht ablesen kann, worum es eigentlich geht. Also wie oft sind dann irgendwelche Insider aus der Aufnahme im Titel. Das ist dann irgendwie witzig oder wird vielleicht später witzig, wenn ich dann den Titel lese, dann den Podcast höre und mich dann erinnere, so hieß die Episode. Okay, jetzt habe ich den Gag verstanden. Aber in der Regel ist es sehr, sehr viel praktischer, wenn da was ziemlich Erklärendes steht. Ja, ist auch im Hinblick auf SEO und Auffindbarkeit von meinen Podcast-Inhalten. Wenn wir beide jetzt über, was brauche ich eigentlich, um einen Podcast zu starten, Podcast-Konzept sprechen, dann wäre es auch sehr, sehr hilfreich, wenn Konzept zum Beispiel als Wort im Titel auftauchen würde. Weil Leute vielleicht nicht unseren Feeddive abonnieren und alles hören wollen. Sie interessieren sich vielleicht wirklich nur für diese Einstiegsfragen. Dann können die diese Episode sehr, sehr schnell dann für sich erschließen und wissen auch sofort, worum es geht. Also mein Plädoyer, aber das darf am Ende des Tages jeder machen, wie er will, aber mein Plädoyer ist schon klare, sprechende Episodentitel oder vielleicht eine Kombination. Also dass man irgendwie einen kleinen Gag, einen Augenzwinkern, einen Running Gag, einen Insider vielleicht nimmt, aber trotzdem noch eine Erklärung mit dazu packt.
Ich glaube, es gibt so sehr erfolgreiche Comedy-Podcasts, die entwickeln den Episodentitel während der Episode.
Die gibt es aus jedem Genre, glaube ich, die erfolgreichen Podcasts, die das machen. Ne? Das kann man machen und bei vielen Formaten ist es auch vollkommen okay, weil die Leute sowieso das abonnieren und oft gar nicht auf den Titel gucken, sondern das einfach irgendwann im Podcatcher läuft und dann ist es auch völlig egal, wie die Episode heißt. Ich denke jetzt aber eher so an die Leute, die vielleicht noch am Anfang stehen und versuchen, irgendwie Reichweite zu gewinnen und die eigentlich gute Inhalte produzieren, aber Schwierigkeiten haben, die an den Mann zu bringen oder an die Frau, die tun sich vielleicht leichter, wenn, Stichwort SEO, ja, wenn dann wirklich die Episode auch findbar ist zu bestimmten Schlagworten. So, das hilft schon, gerade wenn man jetzt nicht den bekanntesten Podcast hat. Und
das Stichwort SEO gehen wir gleich nochmal ein. Entschuldige, dass ich unterbreche. Ja.
Genau, aber da zu diesem Stichwort SEO weiß ich jetzt nicht, ob ich deiner Frage vorweggreife, aber dazu gehören natürlich dann auch die Shownotes. Und also SEO ist allerdings nur eine Teilaufgabe der Shownotes. Also Shownotes sind für mich quasi eine Ergänzung zum Podcast, zur Podcast-Episode. Also in die Shownotes schreibe ich zum Beispiel meine Quellen. Ja, wenn ich über viele verschiedene Dinge in meiner Episode spreche und ich damit rechnen kann oder muss, dass die Leute vielleicht das nachlesen wollen, sich weiter informieren wollen, irgendwas überprüfen wollen, keine Ahnung, sich irgendwie weiter für das Thema interessieren, dann ist es mein Service für mein Publikum, dass ich die Links dazu in die Shownotes packe. Ja, auch ausreichend beschriftet, sodass man sich da zurechtfindet. Ich kann auch quasi, wenn aus dem Episodentitel vielleicht nicht ganz klar wird, worum es in der Episode gehen wird, sollte ich auch das nochmal in den Shownotes ein bisschen erklären. Also man kann Shownotes lesen, bevor man eine Podcast-Episode anhört. Dann sollten die so ein bisschen quasi das Thema umreißen. Man kann Shownotes aber auch während des Hörens beziehungsweise hinterher noch verwenden, um dann eben Quellen nachzuschlagen, um weiterführende Themen irgendwie nachzuschlagen, um wenn man so ein Klassiker ist, man spricht im Podcast dann über ein YouTube-Video zum Beispiel, das man jetzt nicht irgendwie einspielen kann. Man kann dann aber einen Link dazu in die Shownotes setzen. Oder Musik, ja, man spricht über einen Musiktitel, hat vielleicht eine Spotify-Playlist, irgendwas. Das kann man auch alles super in den Shownotes parken und dann können die das hören, einfach dann hinterher noch in die Shownotes gucken und da quasi so. Es ist eigentlich eine Ergänzung zu meinem Informationsangebot, das ich auf der Tonspur gebe, eigentlich nochmal dann sowas zum hier nochmal im Netz nachlesen.
Genau, auf das Thema SEO kommen wir gleich noch, genauso wie auf das Thema Werbung oder Marketing für meinen Podcast. Haben wir jetzt aus technischer Sicht alles zusammen? Können wir damit jetzt live gehen?
Wir haben ein Cover, wir haben Intro, Outro, wir haben Podcast-Episode aufgenommen, wir haben sie geschnitten, wir haben Texte zu unserem Audio, also ich brauche quasi Texte einmal auf Episoden-Level, aber auch auf Podcast-Ebene, darüber haben wir vielleicht noch nicht geredet. Auch da muss ich einen beschreibenden Text beisteuern, damit Leute, die in Podcast-Verzeichnissen über meinen Podcast stolpern, auch wissen, worum es geht. Ja, also ich habe erst gestern habe ich irgendwo so einen Podcast gefunden, da stand dann, dieser Podcast ist nicht themengebunden, ich rede über alles, was mir in den Sinn kommt, quasi Gott und die Welt, hört mal rein. So, da habe ich als potenziell Hörender überhaupt kein Interesse reinzuhören, weil ich überhaupt keine Idee habe, worum es da vielleicht gehen wird. So, klar, kann passieren, dass genau das die Leute triggert und sagen, oh, jetzt bin ich aber neugierig, alles Mögliche, das klingt ja spannend. Mal schauen, was das am Ende des Tages heißt. In der Regel ist es aber so, wenn ich meinen Podcast nicht ausreichend gut positioniere, kann es passieren, dass ich gerade so die irgendwie durch Verzeichnisse klicken oder die irgendwo Empfehlungen durchklicken und dann zufällig auf die Seite von meinem Podcast stoßen, dass die dann einfach weiterziehen, weil das Thema einfach nicht klar ist oder weil die für sich nicht die Entscheidung treffen können, ob das jetzt interessant ist oder nicht und im Zweifelsfall dann eher sich für nicht anhören entscheiden. Aber ja, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, wir haben nichts vergessen. Wir haben, glaube ich, alles für eine Veröffentlichung.
Kann ich so eine Art Checkliste irgendwo im Internet finden oder gibt es Seiten, die du empfehlen kannst, wo man sich besonders gut über Podcasts belesen kann? Also es sei denn natürlich, man hört VTF, dann braucht man das alles nicht mehr.
Es ist ein guter Punkt. Also grundsätzlich würde ich mal sagen, unsere Kundinnen und Kunden haben schon allein durch unser Interface eine ganz gute Hilfestellung. Also weil wir natürlich die Dinge abfragen, die man braucht, um den Podcast zu veröffentlichen und auch die Dinge, die man braucht, um eine Episode zu veröffentlichen. Und da haben wir sogar, also wir haben viele Felder, da gibt es natürlich auch welche, die jetzt nicht ganz so wichtig sind wie andere, aber wir haben dann auch in der Regel so eine kleine Checkliste irgendwie am Rand, wo dann steht, okay, du brauchst mindestens für eine Episodenveröffentlichung mal einen Titel, mal Audio und du musst das irgendwie encodieren und du brauchst irgendwie Shownotes. So, das steht dann da irgendwie so als Checkliste und dann weiß ich eigentlich ganz gut, was ich abarbeiten sollte. Also das gibt's schon, ja. Ich kann auch nochmal, habe ich jetzt spontan aus der Hüfte nicht da, aber ich kann auch nochmal in meiner Linksammlung kramen. Es gibt sicherlich auch gute einführende Artikel oder Checklisten irgendwo im Internet, wo man wirklich dann so durchgehen kann und sagen, ah, okay, jetzt Intro ist abgehakt, Konzept ist abgehakt, Themenplanung abgehakt, Cover abgehakt und so weiter. Das gibt's sicherlich.
Und diese Links findet ihr dann in den Shownotes
dieser genau. Episode.
Ich hab noch eine Glaubensfrage. Gibt es eine besonders gute Tageszeit für die Veröffentlichung? Also sollte ich eher morgens meine Episode veröffentlichen, eher abends? Ist das vom Thema abhängig?
Also es da ist jetzt meine Info allerdings schon ein bisschen durch Corona auch veraltet. Es gab sonst schon immer so eine Zeit, dass Leute eher am Nachmittag auf dem Nachhauseweg von der Arbeit so gehört haben. Ich glaube, der Ausschlag morgens auf dem Weg zur Arbeit, der war nicht ganz so groß, aber man konnte schon quasi Pendelzeiten ganz gut mit Abrufzeiten so übereinander legen und hat gesehen, ah, okay, da hören jetzt wahrscheinlich gerade hauptsächlich die Pendler. Da aber Podcasts ja ein selbstbestimmtes Informationsformat sind, also ist ja keine Live-Sendung in der Regel. Das heißt, ich sollte eigentlich mich um solche Dinge gar nicht kümmern müssen. So, im Grunde stelle ich meine Episode bereit und die Leute laden sie sich entweder automatisch, wenn sie ihren Podcatcher entsprechend eingestellt haben, oder eben dann on demand. Aber sie hören es dann sowieso ja, wenn sie dazu bereit sind. Und sie müssen es ja nicht sofort bei Veröffentlichung hören, sondern sie können es ja dann auch zeitsouverän hören, wenn sie eben gerade Zeit haben. Von daher, man kann sich da schon mal kurz Gedanken drüber machen und wir können sicherlich auch so eine Diskussion führen über vielleicht Wochentage, die sich besser eignen als andere, wobei ich da eigentlich die gleiche Antwort geben würde. Also auch da schaut lieber drauf, dass das eine Regelmäßigkeit drin ist, also dass die Leute, sind wir wieder beim Management von der Erwartungshaltung, dass die Leute wissen, wann sie mit den Inhalten rechnen können und dann stellen die sich entweder bewusst oder unbewusst da so ein Stück weit drauf ein und hören es dann aber sowieso, wenn sie dazu bereit sind. Also kann man mal kurz drüber nachdenken, ist jetzt aber jetzt nicht das kriegsentscheidende Element für mich.
Jetzt muss ich als Entwickler doch was dazu sagen. Also die Zahlen, die wir jeden Tag sammeln, die unterstreichen deine These voll und ganz. Also es gibt morgens und abends eine kleine Spitze. Welcher Wochentag ist eigentlich fast egal, außer am Wochenende. Am Wochenende ist typischerweise sehr wenig los.
Ja, das heißt jetzt aber nur, muss man jetzt auch nochmal klar sagen, die Zahlen, die wir messen, sind ja die Downloads, ja, hauptsächlich.
Ja, natürlich.
Und gar nicht unbedingt das Anhören. Also es kann sein, dass jemand Freitagabend, bevor er aus dem Büro nach Hause fährt, noch den Download anstößt, dann aber Samstagnachmittag hört. So, dann muss es natürlich nicht am Wochenende laden, aber vielleicht hört das am Wochenende. Also das, ja, ich kenne diese Grafiken und ich glaube, das hat sich jetzt durch Corona ein bisschen verschoben. Also ich glaube, das ist ein bisschen diffuser geworden. Es lassen sich diese Spitzen nicht mehr ganz so klar ablegen, weil die Leute eben weniger pendeln. Aber ich würde jetzt mal, da lehne ich mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und ich sage, danach sollte man seinen Veröffentlichungszeitplan nicht unbedingt ausrichten oder zumindest nicht komplett. Also wenn es einen Grund gibt, der für eine bestimmte Veröffentlichung zu einer bestimmten Zeit spricht, dann macht es einfach und macht euch da nicht Gedanken drüber, ob es jetzt da jemand hören kann oder nicht, weil es die Leute sowieso dann erst einige Stunden oder Tage versetzt hören werden, höchstwahrscheinlich.
Es gibt auch viele deutschsprachige Podcasts, die veröffentlichen zu Mitternacht deutscher Zeit, also was eigentlich überhaupt gar keinen Sinn macht, weil da die wenigsten Leute noch zuhören. Dennoch sind sie erfolgreich.
Ja, weil das ja dann sicherstellt, dass wenn die Leute morgens ins Büro fahren, das vielleicht schon runtergeladen auf ihrem Handy bereit haben. So, ja, also das ist schon so. Oder es kann auch sein, wenn ich jetzt einen Nachrichtenpodcast habe, dann sollte ich natürlich schauen, dass ich zu den Zeiten, wo die Leute am liebsten Nachrichten konsumieren, dann den Download auch bereitstehen habe. Ja? Also wenn es vielleicht, wir hatten vorhin schon das Morning Briefing, ja, da erwarte ich, dass das morgens da ist. Ja? Wenn ich jeden Morgen diesen Podcast hören will, dann muss der um spätestens 6:30 eigentlich im Netz stehen. Und andersrum so Tagesschau-Zeiten, ja, da weiß ich auch, okay, ich kann so die Zusammenfassung des Tages in den Nachrichten um 8 Uhr abends steht die bereit, kann ich mir die zwar im linearen Fernsehen abholen, aber wenn ich podcastmäßig was Ähnliches vorhabe, sollte ich auch gucken, dass es dann zu der Zeit, wo die Leute das erwarten, auch bereit steht. Was jetzt nicht heißt, dass ich es dann um 8 Uhr veröffentlichen muss, sondern in der Regel eigentlich ein bisschen vorher.
Wenn die Zeit nicht so wichtig ist, was ist denn mit dem Zeitpunkt, wann ich an die großen Plattformen herantrete, also zum Beispiel Apple Podcasts oder Spotify, wann sollte ich meinen Podcast da anreichen, schon vor der Veröffentlichung?
Also das sollte man auf jeden Fall nicht machen, weil es da wahrscheinlich gerade bei iTunes dann, also wird wahrscheinlich gar nicht angenommen, wenn ich einen Versuch, einen Feed einzureichen, der keinen Inhalt hat oder der noch nicht wirklich veröffentlicht ist, dann werde ich da nicht sehr weit kommen in der Regel. Man hat, ja, es gibt so ein Ding, das so durchs Internet geistert, so eine Pi mal Daumen-Regel. Also man sollte schauen, dass man irgendwie so vielleicht 5 Episoden schon veröffentlicht hat, bevor man ans Apple Podcast-Verzeichnis rangeht und seinen Podcast dort anmeldet. Einfach weil diese neu und beachtenswert Charts oder auch die Podcast-Charts, das sich in der Regel nach dem Interesse richtet, das an deiner Produktion innerhalb eines bestimmten Zeitfensters gemessen werden kann. Ja, jetzt überlegen wir uns, du startest einen neuen Podcast, veröffentlichst Episode 1 und meldest ihn sogleich im Apple-Verzeichnis an und natürlich kennt den Podcast noch keiner, damit rechnen noch keiner. Das heißt, die Aufrufzahlen über das Verzeichnis werden am Anfang sehr, sehr gering ausfallen. Wenn du jetzt auf der anderen Seite aber überlegst, du hast schon, sagen wir mal, 5 Episoden und meldest ihn dann erst an, so, dann hast du schon mal 5 Episoden, die potenziell heruntergeladen werden können. Das heißt, selbst wenn du auch da nicht mehr Leute hast, die sich für deinen Podcast interessieren, wenn die ein paar mehr Episoden laden, kann das schon dazu führen, dass, dass das Verzeichnis merkt, okay, hier ist ein gewisser Datenverkehr, der diesem Podcast zuzuordnen ist, der muss interessant sein, der muss wichtig sein. Das ist so die Denke dahinter, warum man ein paar Episoden zusammensammelt, bevor man dann an so Verzeichnisse rantritt. Andere Verzeichnisse haben vielleicht solche Charts gar nicht, da wäre es dann egal. Jetzt hat aber auch Spotify ja sowas in der Richtung eingeführt, wobei wir noch nicht genau wissen, wie da die Charts zustande kommen. Also da kann ich jetzt noch keine richtige Empfehlung abgeben. Also grundsätzlich würde ich sagen, einfach mal ein paar Dinge produzieren, auch bevor ich jetzt einen großen E-Mail-Verteiler aufmache oder allen Leuten in der ganzen Welt Bescheid sage, ist auch kein Schaden, wenn ich da schon mal drei Episoden zusammen habe, weil wenn das wirklich das Interesse von jemandem trifft, dann ist es umso besser, wenn ich ihm gleich ein bisschen mehr Content liefern kann, als ihn dann gleich wieder quasi warten zu lassen. Ja. So, von daher hilft dir, glaube ich, auch in der Produktionssouveränität, wenn du einfach so ein bisschen Erfahrung gesammelt hast schon und dann sagen kannst, okay, die erste Episode war technisch jetzt vielleicht noch nicht perfekt, aber wir haben uns gesteigert bis Episode 5 und dann ist es auch kein Schaden, quasi dann erst der Welt davon zu erzählen, wenn man so ein paar Episoden beisammen hat.
Wie kann ich denn Werbung für meinen Podcast machen? Also dieses ganze Einreichen bei Apple Podcasts, Spotify mache ich ja, damit ich mehr Hörer gewinne. Genau. Welche anderen Wege gibt es dann noch?
Also Verzeichnisse sind so der klassische No-Brainer. Ja. Klar, ich kann jetzt von einzelnen Verzeichnissen halten, was ich will, aber Fakt ist, viele Hörende, das Publikum nutzt solche Verzeichnisse, um Podcasts zu finden und deswegen muss ich mir auch gut überlegen, ob ich nicht da auch vertreten sein will. Das ist so das eine. Das andere ist, dass ich natürlich in erster Linie mal so mein unmittelbares Umfeld so ein bisschen mit einspanne, dass ich schaue, okay, für wen produziere ich eigentlich? Habe ich vielleicht Leute in meinem Bekanntenkreis oder in meinem beruflichen Netzwerk, die genau in diese potenzielle Zielgruppe passen? Dann würde ich die auch mal direkt ansprechen, würde sagen, hey, also es muss jetzt gar nicht plump irgendwie Werbung hier Podcast reinhören, sondern vielleicht eher so ein bisschen, ja, ich habe die Erfahrung gemacht, es funktioniert besser, wenn man so ein bisschen demütig da reingeht und sagt, hey, ich habe hier einen neuen Podcast, da haben wir jetzt sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt, ich wäre wirklich, du bist in meiner Zielgruppe, ich wäre wirklich an Feedback interessiert, magst du nicht vielleicht mal reinhören? So, wenn man das so ein bisschen auf eine ehrliche, offene Art macht, dann fährt man damit eigentlich besser, als wenn man einfach nur quasi die Leute zuspammt. Oder der Klassiker auf Facebook ist ja, ich richte eine Seite ein und dann informiere ich mein komplettes Adressbuch drüber. Bitte like doch mal meine Seite, so kommentarlos, sowas. Da bin ich nicht gewillt, quasi drauf zu klicken. Wenn mir aber jemand wirklich gezielt eine Mail schreibt und mich um Feedback bittet, dann bin ich sehr wohl gewillt in der Regel da, zumindest mal reinzuhören und Feedback zu geben.
Aber wie kann ich denn meinen Podcast auf Social Media posten? Es ist ja nur eine Audiodatei. Wie komme ich da zu so einem hübschen Post?
Ja, da können wir gleich nochmal. Ich würde noch einen weiteren Punkt noch anfügen zum Thema bekannt machen. Und zwar die Goldversion, wie man wirklich neue Hörende erreichen kann, auch wenn man eine Produktion hat, die vielleicht schon länger läuft, ist es mit Gästen zu arbeiten. Also Leute zu suchen, die vielleicht ihrerseits auch eine Zielgruppe haben, wo es thematisch gut zusammenpasst und dann die mal anfragt, ob man nicht zusammen mal was aufnimmt. Ja, und dann in der Regel ist es dann so, dass man ja entweder sich als Gast woanders einlädt und dann Werbung für seine Projekte machen kann oder andersrum einen Gast in die eigene Produktion holt, der dann wiederum in seinem Netzwerk vielleicht darüber spricht und so das an einen neuen Publikumskreis heranbringt, das Thema. Also sich zu vernetzen und mit anderen, mit ähnlichen Zielgruppen oder mit ähnlichen Themen irgendwie auszutauschen, das ist auf jeden Fall was, das kann man gar nicht oft genug betonen, das sollte man auf jeden Fall machen.
Dann kommen wir nochmal zu der Frage, wie kann ich mein Audio verteilen? Also wie kann ich diese Audiodatei auf Social Media, nehmen wir jetzt mal Facebook als Beispiel, posten?
Das ist ja jetzt das so Problem, mit dem wir jetzt wirklich schon eine ganze Weile kämpfen, wo ich eigentlich erwartet hätte, dass wir 2020 da gar nicht mehr groß drüber reden müssen. Aber es ist so, dass sich Audio tatsächlich nicht sehr gut teilen lässt auf Social Media. Also anders als Video, wo sofort bei den Plattformen dann eine Vorschau generiert wird und einen dynamischen Player mit Playbutton und allem drum und dran, gibt es für Audio in der Regel nicht. Also bei Facebook, wenn ich einen Link zu meiner MP3-Datei poste, passiert exakt gar nichts, sondern dann steht da einfach der Link in meinem Post drin und fertig. Das ist natürlich was, da springen die Leute jetzt nicht unbedingt drauf an, weil es einfach
leicht untergeht, aber auch nicht besonders schön präsentiert aussieht. Da kann ich mir jetzt behelfen, zum Beispiel mit Headliner. Das ist so ein Online-Service, mit dem ich mein Audio in Video verwandeln kann. Also da kann ich dann meinen Podcast-Cover zum Beispiel hochladen, kann so eine dynamisch generierte Wellenform drüberlegen, dass auch so ein bisschen was im Bild passiert, dass es nicht einfach nur ein statisches Bild ist, sondern dass ich auch sehe quasi, ah, okay, da ist irgendwie Ton dabei, was ja für die Netzwerke auch wichtig ist, weil Videos oft automatisch loslaufen, aber ohne Ton. Also wenn ich jetzt bei Facebook bleibe, bei dem Beispiel, wenn ich da ein Video poste, dann sehen viele meiner Bekannte das, aber sie hören nicht unbedingt den Ton dazu, sondern sie müssen erst aktiv draufklicken, um den Ton zu hören. Und dafür sind dann auch diese dynamisch auf das Bild gelegten Wellenformen, die signalisieren, ah, okay, hier ist noch Ton dabei, der ist wichtig, klick doch mal drauf, hör doch mal rein. So, das ist mehr als nur so ein optisches Gimmick, sondern es ist tatsächlich auch eine wichtige Information an der Stelle. Und dann kann man über diesen Service relativ einfach aus seinem Audio so ein gut aussehendes kleines Video machen. Das macht man in der Regel nicht mit einer ganzen Episode, kann man machen, aber viel besser funktioniert es, wenn man eigentlich so einen kurzen Teaser, so einen kurzen Schnipsel nimmt, der aussagekräftig ist für die Episode und den dann nimmt, daraus ein kurzes Video macht und das dann in den sozialen Netzwerken teilt und dann nicht vergisst, da noch irgendwie einen Link zu setzen, wo man denn den Podcast findet oder eben die Episode, also sei es die eigene Webseite oder sei es in irgendeinem Podcast-Verzeichnis einen Link. Das sollte man nicht vergessen, das wird auch gerne mal gemacht. Und also ich will meinem potenziellen zuhörenden Kreis, dem will ich nicht zumuten, dass die jetzt die App auf dem Smartphone aufmachen müssen und dann wirklich eintippen müssen, was sie suchen sollen, sondern ich versuche es denen natürlich so leicht wie möglich zu machen und packe den Link mit rein, wo sie nur draufklicken müssen und dann eigentlich sofort entweder abonnieren können oder die Episode anhören oder was auch immer ich gerade an der Stelle für wichtig erachte. Also für Social Media ist Headliner eigentlich das Tool der Wahl und das bei Podigy kann man das auch sehr einfach direkt aus dem Backend mit ansteuern. Also ich kann quasi direkt meine Episode auf YouTube veröffentlichen oder über Headliner. Also habe dann auch gleich quasi eine Videovariante dazu, die ich auf Social Media dann auch teilen kann.
Du verteilst also überall kleine Hörproben.
Das ist der ideale Weg auf jeden Fall, ja.
Wir haben vorhin das Thema SEO schon angesprochen. Das ist ja auch so eine Möglichkeit. Also da spricht man ja von Suchmaschinenoptimierung. Also wie optimiere ich meinen Inhalt, damit Suchmaschinen ihn besonders gut bewerten. Welche Möglichkeiten habe ich denn, eine Audiodatei SEO zu optimieren? Was kann ich da machen?
Also das sind im Grunde zwei Dinge, die da relevant sind. Und die eine haben wir eigentlich schon so ein bisschen angerissen und erklärt. Das eine sind Titel und Shownotes, also einmal die Audiometadaten, die ja, also das hängt jetzt natürlich ein bisschen davon ab, wie du deinen Podcast veröffentlichst, aber bei wieder Podigy als Beispiel logischerweise ist es so, dass du ja automatisch eine Webseite zu deinem Podcast erstellt bekommst. Und da landen genau diese Texte, die du in diese Felder einträgst, landen dann auch mit auf dieser Webseite und können damit natürlich auch von Suchmaschinen oder von Menschen, die Suchmaschinen benutzen, gefunden werden. Vor allem, ja, damit ist das natürlich ein ganz, ganz wichtiger Schritt, diese Shownotes und Titel richtig zu pflegen, weil Leute potenziell, die mich nicht kennen, über das Thema so zu meinem Podcast finden können. Und das Zweite, was da natürlich Relevanz hat, ist Transkription, die ich bei uns auch automatisch oder manuell oder wie auch immer ich die erstelle, die ich quasi meinem Audio hinzufügen kann, die dann auch natürlich an der Stelle maschinenlesbar sind, die vielleicht auch, ist jetzt bei Podcasts vielleicht nicht ganz so relevant, aber wo ich theoretisch auch meinen Podcast für ein Publikum bereitstellen kann, das jetzt nicht die Sprache spricht, weil ich die natürlich dann auch ganz einfach übersetzen kann. Ja, also ich kann eine Transkription hernehmen, kann die zu einem Übersetzer geben, kann das theoretisch auch in mehreren Sprachen dann irgendwie bereitstellen. Normalerweise beschäftigen sich Leute nicht mit Audioinhalten, wenn sie die Sprache nicht verstehen. Von daher ist das jetzt vielleicht nicht das wichtigste Themengebiet. Aber natürlich das Maschinen durchsuchbar machen für Maschinen von Audioinhalten, das ist an der Stelle eigentlich ein relativ wichtiger Punkt, der auch von vielen noch sträflich vernachlässigt wird.
Andere Sprachen vielleicht nicht, aber es gibt ja durchaus Menschen, die einfach nicht hören können und besonders bei technischen oder besonders spezifischen Podcasts kann ich mir schon vorstellen, dass die sich eventuell die Shownotes nehmen und sich dann zum Thema belesen.
Ja, du hast natürlich recht. Ich habe jetzt auch gedacht, dass für die Audio gar nicht so die große Relevanz hat, aber es kann natürlich trotzdem sein, dass die gerade sich über ein Thema schlau machen wollen und gerade darüber jetzt auf deine Podcast-Episode kommen, weil da genau genau spezifisch diese Nische, dieses Thema in genau der Art und Weise, wie du es vielleicht gerade haben willst, behandelt wird. Und denen dann nochmal eine Zugänglichkeit zu dem Medium, das eigentlich jetzt, vor dem sie eigentlich ja ausgeschlossen sind, aber denen nochmal über Text eine Zugänglichkeit zu schaffen, ist auch was man nicht aus den Augen lassen sollte, ja, unbedingt.
Bei Podigy kann ich ja dann relativ genau sehen, wie gut meine Maßnahmen gegriffen haben und auch zu welchen Zeiten ich eventuell bestimmte Maßnahmen gestartet habe. Hast du so eine grobe oder kannst du mir eine grobe Vorstellung davon geben, welche Erwartung ich dann an meine Hörerzahlen haben darf?
Auch das, also man könnte wirklich meinen, dass du dich näher mit diesen ganzen Themen auseinandergesetzt hast, weil das sind so die elementaren Fragen, die immer wieder auftauchen. Ne? Bin ich erfolgreich? So kann ich von meinen Zahlen her sagen, dass meine Produktion erfolgreich ist? Und da muss ich klar sagen, nee, kann ich nicht. Also das kommt einmal natürlich auf den eigenen Anspruch und die eigenen Erwartungen an. Ich kann aber nicht mit absoluten Zahlen arbeiten, einfach weil so viele andere Faktoren eine Rolle spielen. Ja, ganz vorne dran natürlich die potenzielle theoretische Zielgruppengröße. Wenn ich jetzt einen Comedy-Podcast habe, der irgendwie sehr allgemein gehalten ist, da kann ich grundsätzlich mal sagen, da ist meine Zielgruppe jeder. So, da muss ich dann natürlich meine Zahlen anders bewerten, als wenn ich jetzt ich habe mal auf einer Podcast-Veranstaltung einen getroffen, der wollte einen Podcast machen zum Thema Thermik. Und das ist ein sehr, sehr spitzes Thema. Da gibt es vielleicht in Deutschland, ich weiß nicht, potenziell, ich sage jetzt einfach mal aus der Luft gegriffen, 1000 Leute, die sich dafür überhaupt potenziell interessieren und von den 1000 hören vielleicht nur 100 Podcasts. Also da ist der Erfolgsmesser, da muss ich mit ganz anderen Zahlen arbeiten, als wenn ich einen Podcast habe, der sich erstmal an alle richtet. Von daher kann man das nicht pauschalisieren, was man aber sehr wohl machen kann und dafür sind diese Zahlen und die Art der Darstellung fantastisch. Man kann Trends ablesen, also ein erfolgreicher Podcast ist für mich einer, der stetig, kontinuierlich, da kann auch mal, Ausnahmen geben in einzelnen Episoden, aber der ständig und kontinuierlich wächst. Ja, da würde ich sagen, das ist auf jeden Fall erfolgreich. Und selbst wenn er am Anfang nur mit 10 Downloads irgendwie anfängt und am Ende aber dann bei 100 ist oder bei 1000 oder bei 10.000, also wenn ich so einen Trend nach oben erkennen kann, kann ich auch klar sagen, das ist eine erfolgreiche Produktion. Ansonsten kann es natürlich sein, dass ich meine, gerade im Corporate-Umfeld, ja, wenn ich einen Unternehmenspodcast habe, kann es natürlich sein, dass ich irgendwie meinen Erfolg auch beweisen muss mit absoluten Zahlen. Das ist dann aber natürlich auch immer so ein bisschen schwierig, weil man da, wie gesagt, die ganzen anderen Faktoren eigentlich nicht außer Acht lassen darf.
Wie sollte ich denn reagieren, wenn gar keiner meinen Podcast hört?
Hattest du den Fall schon mal? Also wenn gar keiner meinen Podcast, nee, tatsächlich hatte ich den Fall noch nicht, weil man ja in der Regel schon immer so diese erste Stufe an Leuten, die kann man ja schon immer irgendwie verhaften. Also die Leute im unmittelbaren persönlichen oder beruflichen Umfeld, da ist klar, dass nicht jedem, den ich dann meinen Podcast ans Herz lege, dass nicht jeder da irgendwie drauf anspringt und es hört, aber da finden sich in der Regel schon mal 2-3 Leute, die da auf jeden Fall reinhören. Und wenn die dann aber nicht dabei bleiben oder wenn die dann meinen Podcast nicht weiterempfehlen, dann ist das schon ein klares Signal für mich, dass ich dann nochmal damit vielleicht zurück ans Reißbrett sollte und vielleicht nochmal am Konzept arbeiten, vielleicht nochmal an mir als Vortragender oder an meiner Art des Vortragens vielleicht arbeiten sollte oder dass ich vielleicht irgendwas falsch mache. Also wenn ich wirklich mit null rauskomme, dann stimmt irgendwas schon mal an meinem Podcast-Marketing nicht. Ja, aber so den ersten Download, den sollte ich schon irgendjemandem aus dem Kreuz leiern können. Und wenn ich dann aber sehe, okay, ich habe jetzt, sagen wir mal, in der ersten Episode habe ich 100 Abrufe, die kommen aus meinem Netzwerk. Ja, da habe ich die Leute persönlich informiert darüber, die haben sich das alles angehört und jetzt veröffentliche ich die nächste Episode und habe aber nur noch 3. So, dann weiß ich, okay, den Leuten hat die erste Episode nicht gefallen und dann bin ich gut beraten, vielleicht das nochmal zu hinterfragen, vielleicht die Leute wirklich gezielt darauf anzusprechen, zu sagen, hey, meine Downloadzahlen sind nicht wie erwartet, hast du vielleicht Feedback für mich zur Episode 1? Habe ich vielleicht irgendwas, das ich ändern sollte, das ich irgendwie anders machen sollte? Und dann sich so an der Stelle nochmal hinterfragen und dann sukzessive natürlich verbessern.
Bisher haben wir eher sachlich gesprochen, also generell und hoffentlich so gut wie möglich auf jeden passend geantwortet. Ich habe aber dich ja als Podcast-Profi eingeladen, der selber Podcasts macht. Und deswegen habe ich natürlich auch noch ein paar persönliche Fragen.
Okay.
Wir hatten gerade das Thema Zahlen. Wie genau schaust du dir denn deine Hörerzahlen an? Und wie oft? Gehst du jeden Morgen als erstes in die Podigy-App und schaust, wie viele Hörer deine Podcasts gehört haben?
Also, um ganz ehrlich zu sein, habe ich das bestimmt die ersten anderthalb Jahre lang tatsächlich so gemacht. Also ich habe wirklich fast täglich geguckt, wie entwickeln sich die Zahlen, wie laufen einzelne Folgen, was funktioniert nicht. Das kann man ja oft auch aus Zahlen gar nicht so direkt rauslesen. Ne? Also wenn ich jetzt eine Episode habe, die einfach nicht gut performt, ja, die nicht häufig runtergeladen wird, dann kann das ja ganz viele Gründe haben. Und dann ist es auch nicht immer ganz einfach, die richtige Stellschraube zu finden. Ja. Aber deswegen habe ich natürlich mir schon gerade am Anfang sehr, sehr häufig, sehr, sehr regelmäßig die Zahlen angeguckt und war auch persönlich gekränkt, wenn mal ein Thema, das ich sehr, sehr spannend fand oder sehr, sehr gut behandelt oder wie auch immer, wenn ich dann gesehen habe, ja, das wird jetzt von den Leuten vielleicht gar nicht so gut angenommen. Tatsächlich muss man aber auch gerade bei den Zahlen immer auch ein bisschen vorsichtig sein, weil wie gesagt, das misst eigentlich nur den Download und ob jetzt die Episode angehört wurde oder ob es den Leuten besonders gut oder besonders schlecht gefallen hat, das kann ich unmittelbar aus so einem Download gar nicht rauslesen. Also das kann ich vielleicht erahnen, wenn ich mir die Folge-Downloads angucke, aber ich kann es eigentlich nicht so ganz klar rauslesen. Von daher muss ich das schon eher über einen längeren Zeitraum tun und dann auch immer mal wieder was Neues ausprobieren. Vielleicht mal mit der Art und Weise spielen, wie ich Episoden benenne oder wie ich Metadaten ausfülle, weil das ja oft eigentlich das ist, was die Leute sehen, bevor sie sich für einen Download entscheiden. Also Episodentitel sind ein ganz, ganz großer Hebel, wo man, glaube ich, was verändern kann, um seine eigene Sichtbarkeit zu erhöhen. Und aber ich glaube, jetzt kommen wir wieder auf Themen, die wir eigentlich schon behandelt haben. Mhm. ja, ich habe das sehr, sehr lange, sehr, sehr ausführlich gemacht. Heute bin ich ein bisschen entspannter. Heute gehe ich auch sehr, sehr offen mit diesen Zahlen um. Also wir haben für unseren privaten Podcast die Zahlen auch vor kurzem veröffentlicht, dass man die irgendwie einsehen kann. Weil, ja, es ist wie mit Gehalt. Oft sprechen Leute nicht so offen über ihre Zugriffszahlen. Aber es würde vielleicht tatsächlich allen helfen, wenn man sich so ein bisschen auch an anderen orientieren kann oder sich ein bisschen einordnen kann.
Du hast das Thema Feedback angesprochen. Auf welchen Kanälen bekommst du denn Feedback? Und gibt es vielleicht ein besonders positives oder vielleicht auch negatives Feedback, das du dir irgendwie bis heute noch zu Herzen genommen hast oder zu Herzen nimmst?
Also das klassische Podcastenden-Problem ist natürlich, dass das Medium an sich keinen Feedback-Kanal mitbringt. Und das ist natürlich so ein bisschen was, ich glaube, an dem Punkt ist auch jede Mal gewesen, die einen Podcast veröffentlichen, dass sie so einen kleinen Frustmoment haben, wo sie sagen, okay, ich rufe jetzt hier Stunde um Stunde in das Internet hinaus und es kommt einfach wahnsinnig wenig zurück. Das ist einfach so. Ja, dieses Medium hat keinen Antwortkanal und damit muss ich mich abfinden. Punkt. So, jetzt kann ich mir da natürlich Behelfswege irgendwie einrichten, die unterschiedlich gut funktionieren. Ein sehr, sehr gängiger Weg, Feedback einzuholen, sind zum Beispiel Bewertungen in den üblichen Podcast-Plattformen. Allen voran natürlich wieder Apple Podcasts. Also da gibt es Sterne-Bewertungen und aber auch ein Textfeld für Bewertungen. Und da ist es schon so, dass man ein bisschen Feedback bekommt. In der Regel ist es sehr, sehr positiv, weil die Leute natürlich, die sich über deine Inhalte freuen, dann irgendwie dir auf dem Weg was zurückgeben wollen. Ja, also du hast, es gibt sehr, sehr wenig Podcasts, wo es viele mittelmäßige oder ganz, ganz schlechte Bewertungen gibt. Und klar, je größer das Format ist, desto häufiger gibt es auch mal einen, der sagt, nee, gar nichts für mich und einen Stern gibt. So einen haben wir auch, ich glaube einen. aber grundsätzlich kriegt man auf die Weise sehr, sehr positives Feedback eigentlich. Wobei man dann natürlich die Frage stellen muss, ist es wirklich als Feedback brauchbar oder ist es eher so ein bisschen gut fürs persönliche Ego und für die eigene Motivation? Und das ist ja auch schon mal sehr, sehr wichtig, ja, dass man sich auch irgendwoher seine Motivation so ein bisschen beibehält oder ein bisschen das eigene Ego streichelt. Aber so jetzt, wenn man sagt, das ist wirklich Feedback, von dem ich was lernen will, das kann sehr gut auf dem Weg funktionieren, ist aber oft jetzt nicht unbedingt der Fall. Was ich natürlich machen kann, ist eine Webseite zu meinem Podcast anbieten, wo ich für jede einzelne Podcast-Episode eine Unterseite einrichte, zum Beispiel ja in einem WordPress, wo dann jede Episode einen eigenen Beitrag bekommt und da eigene Kommentare dann quasi pro Beitrag gepflegt werden können. Das würde ich auch in der Regel für die meisten Podcasts empfehlen eigentlich, weil das ganz gut ist, um wirklich auch nicht so übergreifendes Feedback, so ja, Podcast finde ich gut, finde ich nicht gut, zu kriegen, sondern auch wirklich auch mal zu einzelnen Inhalten vielleicht sogar eine Diskussion starten zu können. Ja, also vielleicht rufst du zu irgendwas auf in der Podcast-Episode, stellst eine Frage an deinen Hörerkreis und dann musst du ihnen auch irgendwo eine Möglichkeit geben, dass sie gut antworten können und so, dass auch ein Austausch vielleicht unter den Hörerinnen und Hörern, aber auch mit dir als Podcastender möglich ist. Und da eignet sich die Webseite eigentlich ganz gut. Und ansonsten bleibt dir natürlich noch Social Media. Also auf Instagram sind was merkwürdig ist, aber auf Instagram sind sehr, sehr viele Podcasts unterwegs und sehr, sehr viele Podcast-Hörende, die dann auch da irgendwie kommentieren und da irgendwie Feedback liefern, entweder öffentlich oder quasi über Direktnachrichten. Komisch ist es deshalb, weil Instagram eigentlich per se mal gar keine Links zulässt. Also ich kann gar nicht wirklich meine Inhalte irgendwie verlinken. Ich kann da zwar auch ähnlich wie bei Facebook dann so einen Headliner-Teaser da irgendwie reinstellen, aber im normalen Bereich von Instagram kann ich eigentlich keinen Link dann auf meine Episode oder auf meinen Podcast setzen. Das muss ich dann irgendwie übers Profil tun oder über eine Story. So, das ist so ein bisschen, sind so ein bisschen Krücken an der Stelle. Aber deswegen wird auch Instagram oft so ein bisschen vernachlässigt von vielen, die Podcasts machen. Aber meine Erfahrung ist, dass da wahnsinnig viele Leute, die Podcasts hören, unterwegs sind in dieser Plattform. Und damit sollte ich mir die auf jeden Fall auch mal genauer anschauen.
Wie viel Zeit investierst du denn in das Hobby-Podcasten? Also unabhängig jetzt von dem Podigy-Podcasts, sondern für deine privaten. Wie viel Zeit kannst du da pro Woche investieren oder musst du investieren, damit das weiterlebt?
Also ich bin ja jetzt in der glücklichen Situation, dass ich es jetzt gerade so rückblickend auch als Lernzeit verbuchen kann. Ja? Also ich habe mich ja quasi auf meinen jetzigen Beruf damit vorbereitet. Von daher war der sehr, sehr hohe Zeitaufwand für meine eigenen Formate jetzt im Nachhinein doch etwas leichter zu verschmerzen. Ansonsten kann ich sagen, wir haben in dem Podcast, den ich jetzt auch schon am längsten mache und auch mein für mich persönlich mein wichtigster Podcast ist, in dem veröffentlichen wir ungefähr eine richtige volle Episode pro Monat und für diese volle Episode brauche ich mindestens 3 bis 4 Tage Vorbereitung. Also so Arbeitstage, 8 Stunden.
Wow.
Ja.
Das ist echt viel.
Das ist viel. Also das ist aber jetzt dann auch eine Konzeptfrage. Ne? Also wir haben ein relativ komplexes Konzept, das eben vorsieht, dass jemand sich sehr, sehr ausführlich vorher mit Quellen, mit Inhalten, mit Büchern, mit allem Möglichen beschäftigt. Es kann aber auch mein Podcast-Konzept sein, dass ich einfach nur ein Thema mitbringe, zu dem wir spontan plaudern, Anekdoten austauschen, was auch immer, Themen besprechen, die ich sowieso, weil ich beruflich Experte für irgendwas bin, die ich sowieso drauf habe, wo ich mich nicht groß vorbereiten muss. Also es ist natürlich auch durchaus legitim, dass man Podcasts hat mit quasi 0 Episodenvorbereitung.
Ich weiß, dass du ganz oft auch von anderen Podcasts angefragt wirst als Gesprächspartner. Mal angenommen, du nimmst an einem fremdproduzierten Podcast teil, hörst du dir das Ergebnis überhaupt an? Oder sagst du, ach, die werden das schon machen und dir ist es dann egal, wichtig war dir nur daran teilzunehmen?
Nee, ich höre mir das auf jeden Fall an. Wir hatten es ja vorhin schon mal so mit der eigenen Stimme, ne? Also es gibt Leute, die ertragen das nicht und hören sich auch nichts an, was sie selber veröffentlichen. Und da bin ich anders. Ich habe mich da einmal hart durchgebissen durch diese Gewöhnungsphase. Und jetzt höre ich mir dann schon auch in der Regel die Formate an, wo ich mal zu Gast bin. Meistens auch vorher natürlich schon, dass ich sehe, ist das was, wo ich mich überhaupt wohlfühle, wo ich überhaupt sprechen mag in dem Umfeld. Dann aber auch, was draus geworden ist. Ne? Oft ist man dann vielleicht nur Teil einer Episode, ja, einer von vielleicht mehreren Interviewgästen und möchte gerne den Rest noch hören oder einfach um zu sehen, wie es am Ende rausgekommen ist. Wenn ich rede, kann ich mir auch manchmal gar nicht so richtig gut zuhören. Also wenn wir jetzt dann irgendwann die Aufnahme beenden, kannst du mir vielleicht besser sagen, was ich alles erzählt habe als ich. So, manchmal weiß ich es dann in dem Moment schon gar nicht mehr und da höre ich mir dann das Ergebnis auf jeden Fall auch nochmal an.
Du hast auf jeden Fall mehr gesprochen als ich. Das war aber nicht schlimm.
Das, ich glaube, das hattest du dir auch so ein bisschen gewünscht, oder? Heute.
Selbstverständlich, genau. Ich glaube, eine letzte Frage habe ich noch. Wenn du deine erste Episode, die du jemals veröffentlicht hast, mit einer aktuellen vergleichst, was hat sich deiner Meinung nach verändert?
Also ganz extrem natürlich mein persönliches Level an Entspanntheit. Also ich bin auch heute noch bei jeder Aufnahme so ein bisschen nervös. So, das ist einfach in mir quasi verankert, in meiner Persönlichkeit, das gehört dazu. Und das passt auch. Also du brauchst so ein bisschen Adrenalin auch, um da so richtig auch dynamisch irgendwie rüberzukommen. Ja, du musst dich so ein bisschen aus der Komfortzone bewegen. Das ist okay, das gehört dazu. Aber in meiner allerersten Podcast-Episode, da höre ich natürlich, wie aufgeregt ich bin und wie stark ich mich an meine Notizen klammere und wie wenig entspannt ich damit bin, auch mal was im Raum stehen zu lassen, ja, so Pausen zuzulassen, ja, wo auch mal jemand nachdenken kann. Und so, das ist so diese Souveränität, die höre ich bei mir sehr stark, dass die am Anfang noch fehlt. Ich nehme an, dass auch andere das finden. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt. Ja. Es ist vollkommen legitim, gerade am Anfang was abzuliefern, was vielleicht noch nicht dem ultimativen Ziel entspricht, zu dem man hin möchte. Aber es ist ja, wie soll ich denn ein Podcast-Experte sein, wenn ich gerade meine erste Episode produziere? Also es ist ja nur natürlich, dass ich da am Anfang noch Potenzial habe, noch Luft nach oben habe. Und wenn ich mich dann aber über jede Episode hinweg steigere, so ein bisschen souveräner werde, ein bisschen besser, ein bisschen entspannter, dann auch vielleicht meine Vorbereitung irgendwie gezielter machen kann, dann kriegen die Leute, die das hören, das mit und die erkennen das auch an, glaube ich, und tun sich dann auch leichter, langfristig irgendwie dabei zu bleiben.
Das ist ziemlich interessant. Da muss ich doch noch eine Folgefrage stellen. Seit wann podcastest du denn?
Also jetzt regelmäßig seit Februar 2017 mein eines Format läuft jetzt durchgehend seit ungefähr 3,5 Jahren. Ich habe aber auch schon mal beruflich, als ich noch früher in der Redaktion bei Computec gearbeitet habe, da ging es so um Videospiele und da waren wir sehr, sehr früh dran, einen Redaktionspodcast zu veröffentlichen. Das muss so, ich glaube, es war Anfang 2009 oder Ende 2008, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Und da haben wir quasi schon zum ersten Mal gepodcastet. Da habe ich dann auch wirklich noch Feeds mit dem Texteditor produziert und alles von Hand gemacht. Da gab es noch keine Hosting-Dienstleister in der Form. Und ja, da war ich aber nicht alleine, das verstehe ich immer nicht so als das mein Format, so das war so ein Gesamtprojekt von sehr, sehr vielen Leuten, aber das, wo ich jetzt wirklich sage, das sind meine Podcasts, die laufen jetzt so seit 3,5 Jahren.
Das ist eigentlich ganz gut, weil jetzt muss ich dir zum Ende unserer Episode doch nochmal widersprechen. Ich habe mir nämlich auch die erste Episode von dir angehört. Ich dachte schon, ich hätte was verpasst, aber die war vom 7. März 2017, also ziemlich gut in dem Fenster und ich sage jetzt einfach mal den Namen des Podcasts, den du ja die ganze Zeit vermieden hast. Das war im Podcast Ach und den Untertitel, den darfst du selbst sagen, den habe ich mir nämlich nicht gemerkt.
Das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung.
Genau, deswegen habe ich es mir nicht gemerkt. Und ich hatte eigentlich einen umgekehrten Eindruck, dass du früher irgendwie viel lockerer rangegangen bist und so ein bisschen, ich würde sagen, fast schon weniger professionell. Also heute bist du insgesamt viel souveräner, ja, während des Podcasts. Und früher, also vielleicht wird heute auch einfach mehr rausgeschnitten von dir, aber früher hast du halt so kleinere Versprecher drin gelassen, da habt ihr gleichzeitig gesprochen, was das Ganze aber sehr sympathisch gemacht hat. Also es war gar nicht schlechter, es war einfach anders.
Ja, aber das ist ja genau das, was ich meine. Das schleift sich mit der Zeit von selbst raus. Und ja, klar, wenn man natürlich eigentlich auf dieser Schiene bleiben will, wenn man eigentlich so der ein bisschen ambitionierte oder vielleicht nicht ganz so ambitionierte Hobby-Podcast bleiben will, wo auch solche Imperfektionen drin sind, dann weiß ich gar nicht, ob sich das wirklich über lange Zeit aufrechterhalten lässt. Weil es liegt in der Natur der Sache, dass du dich besser aufeinander einstellst, ne, und dir nicht so oft ins Wort fällst dann mit der Zeit, weil du dich einfach besser kennenlernst und deine Gespräche dann auch auf ganz natürlichem Wege bisschen besser, runder, sauberer funktionieren oder professioneller, wie du es jetzt genannt hast. Das ist dann natürlich an der Stelle fast schade, wenn du sagst, es war früher besser. Aber also für mich waren die ersten Aufnahmen auf jeden Fall mit sehr, sehr viel mehr Stress im Kopf verbunden und da bin ich eigentlich heute nicht traurig, dass ich da nicht mehr ganz so ein Stresslevel habe bei der Aufnahme.
Ich finde es eigentlich schön, dass man sich selbst sein Erstwerk noch anhören kann, ohne dass man da ein Fremdschämengefühl hat.
Ja, also da habe ich überhaupt keinen Schmerz mit, das auch heute noch rauszuziehen. Ich finde es inhaltlich eines unserer schönsten Themen, das wir in den 3,5 Jahren mit hatten. Das höre ich mir auch heute tatsächlich noch an.
Ja, ich zum Inhalt sage ich jetzt nichts.
Wir packen den Link in die Show.
Jetzt,
wenn du schon Werbung für meinen Podcast machst, dann bin ich jetzt so frei zu entscheiden, dass wir das auch verlinken.
Jürgen, ich glaube, wir haben es.
Sehr gut, sehr gut. Fühlst du dich jetzt, wenn ich noch eine Frage stellen darf am Ende, fühlst du dich jetzt in der Lage, theoretisch dein eigenes Podcast-Projekt zu starten?
Aus technischer Sicht sowieso, ja. Inhaltlich bin ich noch beim ersten Punkt, bei der Idee, aber wir sind natürlich noch nicht ganz fertig. Also zum einen muss ich dich noch fragen, was würdest du einem Podcaster heutzutage als Tipp mit auf den Weg geben?
Jetzt muss ich mal überlegen, was jetzt vielleicht nochmal ein Aspekt ist, den wir jetzt noch nicht ausführlich behandelt haben. Aber also das, was ich wirklich jedem sage, ist, und da wiederhole ich mich jetzt, das weiß ich, aber ich bringe es jetzt gerne auch nochmal zum Ende in einen Satz. Legt euch die Erwartungshaltung an euch selbst am Anfang nicht zu hoch. Also wirklich, es ist wichtig, dass man einen Anfang findet, dass man nicht so ein Projekt aufgrund von Konzeptfragen, von Technikfragen, von irgendwas, weil man alles perfekt haben will, dann tendiert man dazu, das immer weiter vor sich herzuschieben. Und das frustriert irgendwann auch, ja, oder dann lässt man es ganz bleiben. Wichtig ist, dass man wirklich auch irgendwann mal ins Umsetzen kommt. Also lieber wirklich mal nicht perfekt anfangen und dann aber gut steigern von Episode zu Episode, als gar nicht erst anfangen. So, das ist eigentlich schon so mein Hauptratschlag.
Wenn ich so über das, was du heute alles gesagt hast, nochmal nachdenke, dann würde ich auch sagen, einfach mal machen. Einfach mal ausprobieren und sich das erste anhören. So, dann zum Rausschmeißer. Den übernehme ich natürlich von dir. Nimm mal dein Handy zur Hand und dann schau doch mal, was im Moment bei deinen Podcatchern gerade läuft.
Ich wusste natürlich, dass die Frage kommt und habe es deswegen hier schon offen liegen. Und jetzt gerade aktuell bin ich in der Episode 17 von Audiophil, dem Hörerinnen-Podcast. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Nee, also den Titel habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Das heißt, der kann nicht so unpopulär sein.
Ja, der ist, glaube ich, mittlerweile auch recht bekannt. Und es ist witzig, weil es ist eigentlich ein Projekt, da haben sich mittlerweile sind es drei, auf einem Podcaster-Workshop quasi gefunden. Und aber eigentlich nicht, um einen Podcast zu starten, sondern die sind dann irgendwie zusammengekommen, weil sie sich gerne über Podcasts austauschen. So, und denen hat jeweils in ihrem Umkreis jemand gefehlt, mit dem sie sich wirklich rege über das Thema Podcast austauschen können. Und so sind sie letztendlich dazu gekommen, einen Podcast zu machen aus hörenden Sicht. Ja? Also zu sagen, okay, wir hören uns einfach Podcasts an und reden dann drüber. Das funktioniert natürlich nur begrenzt, weil sie jetzt ja doch selber auch dadurch zu Podcastern geworden sind. Aber nichtsdestotrotz ist trotzdem ein sehr schöner Podcast, der einem guten Blick über die deutsche Podcast-Landschaft gibt, wo man neue Inspirationen, neue Formate für sich entdecken kann, denen man sich auf jeden Fall ganz gut anhören kann. Und als nächste Episode ist die Folge von Bin weg Bouldern, bei der Alex Megosch zu Gast ist. Und das ist jetzt so eins meiner sportlichen Podcast-Themen, wo ich ab und zu gerne mal höre. Ich kletter ja sehr gerne selbst auch. Und das ist ein sehr, sehr guter Kletter-Podcast mit sehr, sehr guten Gästen, sehr, sehr gut produziert, sehr, sehr gut aufbereitet, wo die Episoden schön wechseln auch mal. Juliane heißt sie, glaube ich, die dies macht. Mal bringt sie ein Thema alleine selbst vor und mal holt sie sich eben spannende Interviewgäste. Und das kann wirklich vom Boulderhallenbetreiber bis zum Nationaltrainer der deutschen Boulder-Junioren oder eben Alex Megosch, einer der Top-Kletterer, die es so gibt in unserer Generation, der auch noch zufällig hier aus meiner Hood kommt, den sie jetzt sogar auf die Episode freue ich mich tatsächlich schon sehr lange. Die ist jetzt endlich mal an die nächste Position in meiner Anhörliste gerückt. Und was hörst du denn?
Ich muss leider heute ein bisschen Eigenwerbung machen, weil sich seit unserer letzten Aufnahme nicht so viel verändert hat. Allerdings gibt es zwei wesentliche Änderungen. Zum einen ist tatsächlich in meine Podcast-Liste gerutscht.
Sehr schön.
Aber ich fange hinten an und arbeite mich nach vorne vor, wenn es die Zeit zulässt. Und das Zweite, was sich tatsächlich geändert hat, ich habe mir die dritte Episode von Feed Dive bestimmt 3 oder 4 Mal angehört. Weißt du denn noch, was die dritte Episode war?
Lass mich raten, das war das Thema Interviews.
Ja, genau, zusammen mit dem Interviewtrainer Markus Tirock. Und ich habe versucht, mir so viel wie möglich von dem, was er dort an Empfehlungen und Tipps gegeben hat, zu behalten und zu übernehmen.
Aber sehr schön, weil ja, das zeigt ja, dass das ganz praktisch funktioniert hat. Ne? Das war ja so als Episode gedacht, als Hilfestellung für all diejenigen, die entweder neu sind im Thema Interviews führen oder vielleicht ihre Interview-Skills verbessern wollen. Ist ja schön zu hören, dass das tatsächlich so funktioniert für dich als Vorbereitung. Finde ich gut.
Ja, ich fand die Folge auch super. Also die Tipps sind super, es sind einfach zu verstehen. Das meiste kann man direkt anwenden. Da muss man gar nicht viel drüber nachdenken, sondern es ist einfach, wenn es einem jemand erklärt und belegt, dann macht man das ja auch gerne, dann übernimmt man die Tipps auch gerne und genau, dann versteht man es auch und dann geht es auch direkt über. Ich denke, ich habe nicht alle Tipps befolgt, aber ich versuche so viele wie möglich zu befolgen.
Das geht wahrscheinlich auch gar nicht, ne? Dass man so wirklich neu mit so einem Thema anfängt und dann irgendwie diese 20 Ratschläge oder wie viel es auch immer am Ende des Tages waren, sofort verinnerlicht. Aber es sind, glaube ich, für jeden, oder vielleicht ist es auch so bei jedem Mal hören, so ein Aspekt, den man sich dann irgendwie rauspickt und sagt, ah ja, das muss ich mir jetzt unbedingt für mich merken. Und ich glaube, ich sage es auch in der Episode mehrmals, oh ja, das nehme ich mir auf jeden Fall mit in meine Interviews, die ich demnächst führen werde, weil da auch für mich einige spannende neue Dinge drin waren oder neue Sichtweisen hauptsächlich. Ja, cool.
Gut. Zeit haben wir genug verbraucht heute.
Das war jetzt mal die längste Episode bisher, würde ich sagen.
Ja.
Sehr schön auf jeden
Fall. Ich gebe dir jetzt hiermit offiziell das Zepter für FeedDive zurück.
Ja, mir bleibt nur, mich bei dir zu bedanken. Du hast es sehr, sehr souverän gemacht, sehr, sehr gut. Fürs erste Mal, also wirklich, bin beeindruckt. Du hast dich gut vorbereitet, du hast gute Fragen gestellt, du hast das Gespräch gut geführt. Hut ab, auf jeden Fall sehr gelungen. Und ansonsten bleibt mir dann nur noch, mich von den Hörenden zu verabschieden und dann bis hoffentlich in 2 Wochen.
Danke, Jürgen. Du hast es mir heute sehr leicht gemacht und alle meine Fragen beantwortet und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.